Sie ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song Das Spiel und dem Album Bohème, das bis heute zu den schnellstverkauften Debütproduktionen aller Zeiten zählt, ist Annette Louisanne aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seit 16 Jahren begeistert sie ihre Fans mit Texten voller Witz und scharfer Beobachtung und ihrer unvergleichlich sanften Stimme. Annette verrät, warum sie schon als Kind eine überdurchschnittlich ausgeprägte Sehnsucht nach Anerkennung hatte und wieso ihr im Leben Freiheit und Veränderung so wichtig sind. Sie erzählt, warum es ihr so schwer fällt zu entspannen und wie sie es durch die Geburt ihrer Tochter endlich gelernt hat, auch mal Nein zu sagen. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, wie Annette negativen Menschen begegnet und wie sie durch einen Persönlichkeitstest herausgefunden hat, was sie wirklich glücklich macht, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Viel Spaß! Die Alexander Newe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
Guten Tag, lieber Annette. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Wohnküche an diesem wunderbar grauen Dezembermorgen, kurz nach dem zweiten Advent. Hast du schon inzwischen so ein bisschen Zeit, um dich auch in Weihnachtsstimmung einzugrooven? Also ist es schon soweit bei dir? Es dauert ja bei einigen länger, bis sie so ein bisschen, bis sie es fühlen.
Absolut, ist bei mir von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber Dieses Jahr bin ich schon total drin. Ich habe auch schon am 29. November mir einen Weihnachtsbaum gekauft.
Wow,
ja,
das ist früh.
Ja, richtig aus der Baumschule. Den haben sie dann angeliefert, war so eine der ersten, so, weil man kriegt ja so früh gar keinen.
Ja, das stimmt.
Und weil ich wusste, das beginnt der Lockdown und ich habe meine kleine EP, die Kitschmiss-EP, rausgebracht und ich wollte zu Hause einfach ein paar schöne Filmchen drehen und mir es schön machen und ohne Weihnachtsmärkte, ohne alles. Und ich habe eine 3,5-jährige Tochter, die muss Weihnachten irgendwie erleben, so wie ich das kenne. Und deshalb müssen wir das alles zu Hause machen, ne?
Ja, klar. Und das wäre nämlich meine nächste Frage. Es ist natürlich ein Weihnachten. Man kann sich es kuschelig besonders schön zu Hause machen, aber es ist unter leider unschönen Umständen oder Vorzeichen. Du sagst schon keine Weihnachtsmärkte. Wie gehst du damit um? Also kannst du da dich innerlich so drauf einlassen und sagen, hey, jetzt wird nicht lamentiert. Wir machen jetzt trotzdem das Allerschönste draus. Oder ist es schon, dass man manchmal sagt, Mensch, ich würde doch so gerne jetzt Freunde treffen auf dem Weihnachtsmarkt und einfach so das klassische Christmas, also Vorweihnachtsgefühl aufbauen?
Ja, das Problem ist ja, dass Jammern nichts bringt. Ne? Das, es macht manchmal Spaß und es ist wichtig, so geh mir weg mit deiner Lösung. Ne?
Genau, mir macht es manchmal richtig Spaß zu jammern.
So, ich möchte jetzt darüber
reden. Genau.
Aber letztendlich muss man es so hinnehmen. Und ich denke, dass Weihnachten in diesem Jahr für fast alle Menschen besonders wichtig ist.
Total, und wichtiger denn je.
Ja. Unglaublich. Für mich ist es ja kein religiöses Fest. War es nie. Ich bin ja nicht mal getauft. Deshalb ist das ein Fest der Familie. Und wirklich kitschig. Und ganz viel Musik, die ganzen alten Hollywood-Klassiker. Und so. Damit bin ich aufgewachsen.
Ja,
und,
ich lieb das auch.
Ja, es ist ein bisschen, wir werden die Großeltern einladen, aber es ist im kleinen Kreis und wir werden uns das schön machen.
Ihr macht das Beste draus aus der Situation. Du hast schon erwähnt, nach dem großen Erfolg mit Kitsch, dem Album, was du ja veröffentlicht hast dieses Jahr mit den tollen Coverversionen, hast du jetzt eine EP veröffentlicht mit 3 Weihnachtssongs, die du neu eingesungen hast. Ist das einfach auch durch die Kitsch-CD so entstanden, dass du sagst, so, jetzt schiebe ich nochmal was nach und cover nochmal 3 meiner Darling-Titel oder wie kam das,
diese Kitsch-Messung? Ja, ich habe ja in diesem Jahr wirklich etwas getan, was ich eigentlich nie mache, nämlich in einer anderen Sprache, in meiner Muttersprache. Und es war eine Herausforderung für mich, aber so wichtig und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und ich hatte im September einfach die Idee, mit so ein paar Weihnachtsliedern weiterzumachen. Ich glaube, in diesem Jahr sind da sehr viele Leute auch drauf gekommen. Nämlich es werden unfassbar viele Weihnachtsalben veröffentlicht gerade. Und das liegt natürlich daran, ja, weil wenn man nicht auf die Bühne kann, dann kann man wenigstens Musik aufnehmen. Ich
will irgendwie das anders irgendwie denn ausleben. Ne? Und nun ist es so, dass du ja 3 Songs, die ausgesucht hast, das sind wirklich auch Songs, die jeder kennt. Ich muss noch einmal schauen, Have Yourself a Merry Little Christmas, All I Want for Christmas is You and the Christmas Song. Also 3 ikonenhafte Songs. War das wahnsinnig schwer, so Darlings zu killen? Weil es gibt ja gefühlt noch 30 weitere Songs, die du auch hättest covern können. Warum sind es die 3 geworden?
Ja, also es ist wahrscheinlich, die Antwort ist viel banaler, als ich denke. Also das sind gehören zu meinen Lieblingsliedern. Also,
aber es ist schwer, es gibt ja noch viel mehr. Ne? Ich glaube, man kann da ja...
Ich hätte natürlich auch, gibt es noch ganz viele deutsche Weihnachtslieder und so. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich liebe die Originalversion von Judy Garland, von Have Yourself a Merry Little Christmas. Ja. Es gibt unfassbar viele Versionen. Das ist sowieso beim Covern so. Ich glaube, jeder Künstler hat seine eigene Version in sich. Und es geht eigentlich gar nicht um besser oder schlechter. Ich hasse sowieso diesen Wettbewerb innerhalb der Musik. Ich bin überhaupt kein Wettbewerbstyp. Ich kann nicht an Wettbewerben mit teilnehmen.
Also so eine Castingshow wäre nichts für dich gewesen.
Nee, gar nichts. Auch selbst der Grand Prix nicht. Okay. Weil es ist einfach irgendwie, das ist nicht mein Ding. Ja. Und da fühle ich mich unwohl und ich möchte mit Leuten zusammen Musik machen.
Ja,
und
aber das finde ich interessant, weil natürlich habe ich zur Vorbereitung einige Interviews gelesen und auch gehört, wo du gesagt hast, du bist vom Naturell schon eine Frau, die ehrgeizig ist, die absolut auch das Beste aus sich herausholen will, die auch erfolgreich sein will. Trotzdem magst du keinen Wettbewerb.
Aber die Intention ist, glaube ich, eine andere. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, besser zu werden als andere, sondern es um es mir selbst zu beweisen. Ich bin an sich, das ist paradox bei mir, aber ich glaube, wie bei vielen Menschen, ein mutiger Typ, aber auch sehr ängstlich. Und ich merke, dass ich immer, wenn ich meine Ängste überwinde, stärker werde. Es stärkt mein Rückgrat. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als es mir selbst zu beweisen. Ja. Das macht mich am glücklichsten. Ja. Und immer wieder Herausforderungen mir zu suchen. Und das ist so eine große Motivation. Ja. Das liegt natürlich zum einen natürlich an vielleicht nicht dem allergrößten Selbstwertgefühl. Und wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum ich auf die Bühne wollte. Und mir das so, ja.
Hast du da ein konkretes Beispiel vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, dass du sagst, ich werde stärker, indem ich auch mich Ängsten stelle und Dinge mache, die mir vielleicht nicht geheuer sind? Das kennen wir alle. Ja. Wir alle haben ja unsere Komfortzone, wir alle machen am liebsten das, wo wir uns wohlfühlen, merken aber, es ist auch toll und es bringt uns weiter, wenn wir die verlassen und einfach auch mal Ängste überwinden und ins kalte Wasser springen.
Ja.
Hast du da ein Beispiel irgendwie?
Ganz, ganz viele. Die großen Beispiele könnte ich ansprechen. Natürlich der Schritt auf die Bühne.
Klar.
Das ist
jedes Mal, ne?
Jedes Mal. Und es ist besser geworden. Also es ist jetzt nicht mehr Todesangst.
Na, war es so schlimm?
Nein, das ist, also. Es ist, diese Angst ist existenziell. Okay. Würde ich mal sagen. Deshalb ist das Glück hinterher auch so groß. Man muss halt nur aufpassen, dass man den Stress auch wieder abbaut. Das ist wie bei Psychologen. Man braucht eben diesen Ausgleich von Entspannung. Klar, wer hat das mal gesagt? Ich glaube Helmut Schmidt, das Leben ist wie ein Muskel. Anspannung und Entspannung. Darum geht es. Und oder ein einfaches Beispiel, ich habe im Urlaub einen Tauchschein gemacht. Ich hätte es nie gedacht vorher. Es war eigentlich eher aus Langeweile. Wir sind dann irgendwie vor ein paar Jahren mal auf so eine schreckliche Malediveninsel.
Wo es so langweilig war, nur Wasser und Strand und viel zu viel Essen.
Ich dachte, 2 Wochen, das halte ich nicht aus. Mit diesem Club, das ist überhaupt nicht meins. Das war so ein Last-Minute-Urlaub. Und dann habe ich mich einmal zu so einem Schnuppertauchen überreden lassen. Da war ich drauf.
Okay.
Also die hat mich so 3 Meter mit runtergenommen, die Tauchlehrerin. Und es war wirklich so wunderschön. Ne? Also da haben mich so gefühlt so Muscheln, so Harry Potter Muscheln angeguckt, mit so einem Auge, mit so langen Augenwimpern, die so geglitzert haben. Das Tauchen ist eine andere Welt. Und gerade für mich so toll, weil man so in der Gegenwart ist. Du musst dich so konzentrieren, dass du die Welt da oben vergisst.
Du musst bewusst atmen, was ja auch ganz wichtig ist. Aber du hast Angst vorm Wasser oder vor der Tiefe gehabt, weil du sagst, das ist eine Angst, die du überwunden hast.
Ja, dieses Atmen, dass ich das hinkriege mit diesem Gerät.
Aber nicht Wasser per se, du hast es nicht. Das war nicht so, sondern das war dir nicht geheuer, ne?
Ja, mit
diesem, dass du auch auf so ein Atemgerät angewiesen bist. Ne?
Ja. Das, ach, die, ja, also bei dem Führerschein oder so, also bei diesem Scheintauschein, ja, muss man ja auch, ja, unten in 10 Meter Tiefe eben auch das Atemgerät rausnehmen, die Maske wieder ausleeren, ja, und wieder aufsetzen. Also du musst auf deinen Partner achten. Du kannst immer nur mit Tauchpartner, ne, tauchen. Du musst auch auf den achten. Also es ist Wahnsinn. Aber hinterher, es ist verrückt, es ist wie meditieren. Taucht man auf und man fühlt sich 10 Jahre jünger und man ist so voller Adrenalin und Glücksgefühlen und es ist unglaublich, ja.
Also dann ist es für mich so eine Motivation, so das auch mal zu probieren, weil ich war mal schnorcheln und das fand ich dann, wir hatten Pech, wir waren auf so einem Riff, was auch schon fast tot war, das fand ich dann nicht so überwältigend. Ich glaube, Tauchen ist nochmal eine andere Nummer. Wenn du dann gesagt bekommst vorher, ja toll, und diese schillernden Korallen und alles so super, und dann tauchst du da runter und es ist alles so. Gut. Ich bin mitschuld, ne? Also ich meine, der Tourismus ist eben leider auch, aber egal, es ist jetzt ein anderes Thema. Nochmal zurück zur Vorweihnachtszeit. Das ist ja auch eine Zeit, wo man schon mal ein bisschen anfängt, auch zurückzublicken, zu reflektieren. Am schönsten wird das, finde ich, immer so zwischen den Jahren. Da ist auch nochmal so ein bisschen Reset und man denkt nochmal an Vergangenes oder an das, was einem im Jahr besonders begeistert hat, was vielleicht anstrengend war. Wie blickst du auf 2020 zurück? Auf dieses doch sehr, sehr anstrengende Jahr für uns alle.
Also 2020 war eine harte Nuss. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass es jetzt mal zu Ende geht, für alle kunstschaffenden Menschen. Aber nicht nur das, weil ich muss zugeben, dass es auch für mich privat sehr anstrengend war. Also will ich nicht drüber, also es ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Jahr. So ein Domino-Jahr. Ja?
Wo
so
alles eins zum nächsten kommt, ne? Und irgendwie denkst du, was noch?
Und alle sind auch angespannt und dann da kommen so Dinge in, werden so Menschenzüge gezeigt und so, ne? Auch auf
unangenehme Seiten, ne, die man eigentlich nie kennenlernen wollte von Menschen.
Aber ich habe noch nie so viel in einem Jahr gelernt. Also das Jahr 2020, ich glaube, das ist für mich eines der einprägendsten Jahre. Und nicht nur wegen Corona, ein bisschen aufgrund dessen, aber nicht nur. Aber vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Ich weiß es auch nicht.
Auch da möchte ich natürlich irgendwie ein Beispiel. Du sagst, du hast so viel gelernt. Hast du da auch ein Beispiel, was sich verändert hat, weil es ist wirklich, ich kann das auch nur von mir sehen, es ist ein wahnsinnig herausforderndes Jahr, weil so viel Emotionen auf einen einprasseln, weil man auch mit so vielen Menschen manchmal sehr harte Diskussionen hat, manchmal sich auch Menschen auseinander dividieren, wo man sich das nie vorher gedacht hätte, dass das so schwierig wird aufgrund dieses Jahres, was von uns allen so viel abfordert. Aber was hast du gelernt? So?
Ja, das ist wieder, es gibt ganz viele Beweise für mich, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man in der Lage ist, Krisenzeiten zu überstehen, also diese Resilienz zu entwickeln und aus Problemen eine Stärke entwickelt, ne, und etwas Positives herauszieht, also nicht nur Bitterkeit oder Resignation, dann passiert etwas ganz Wundervolles. Man bekommt unfassbar viele Geschenke. Ja, und das hat mir dieses Jahr auch bewiesen. Also dass das Aufstehen total wichtig ist.
Der Spruch so aus Zitrone Limonade zu machen. Also immer zu gucken, dass man mit den Herausforderungen des Lebens auch so umgeht, dass es einen weiterbringt.
Ja.
Habe ich es richtig verstanden? Also dass du einfach auch die negativen Aspekte versuchst, als Lernprozess aufzunehmen und das Gute daraus zu destillieren.
Sich selbst auch anzunehmen. Man ist nicht perfekt und man macht auch Fehler. Und das Leben zu leben, dass man leben möchte, sich selbst versuchen glücklich zu machen. Diese Plattitüden, aber es ist so schwer in der Umsetzung, oder? Eben. Alle, das steht in jedem Kalenderblatt, aber das ist das Allerschwierigste.
Man nimmt sich das vor und vergisst es dann aber auch manchmal im Alltagswahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, natürlich auch du als junge Mama, da hat man manchmal auch gar nicht die Möglichkeit, weil du hast die Verantwortung für ein kleines Würmchen, das jetzt zunehmend wahrscheinlich selbstbewusster wird, sich ausprobiert. Das sind ja wahnsinnig viele auch Herausforderungen, wo man gar nicht so viel Zeit für sich auch manchmal hat. Ne? Das kann ich immer nicht nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe, aber das höre ich so oft. Also würdest du sagen, das ist die Kraft, du hast, musst ja Kraft für zwei haben manchmal oder drei.
Ne? Ja, unbedingt. Gott, und das alles mit über 40 und mit dem Schlafmüll. Ja, ich muss, also das ist, nee, ach.
Es ist anstrengend.
Ja, natürlich. Es ist das größte Glück. Ich habe meinen Meister gefunden in ihr und so ein Spiegel, auch ein ganz eigenes Wesen. Und ich habe dieses Jahr mehr noch als in den Jahren davor, weil ich glaube, wenn die Kinder noch so ganz klein sind und das ist zwischen Mutter und Kind, auch durch das Stillen, so eine starke Symbiose, dass man erstmal für eine gewisse Zeit sich selbst ein bisschen vergisst. Das ist einfach so von der Natur, glaube ich, angelegt. Und auch nicht bei jeder Frau. Und das ist ganz wichtig. Keine Wertung. jede Frau darf die Mutter sein, die sie sein möchte und ist, glaube ich, meiner Meinung nach, versucht sie die beste Mutter zu sein, die sie sein kann. Ja, das, da glaube ich ganz doll dran. Ja, und was ich gemerkt habe, ist, dass für mich ganz mein Beruf total wichtig ist auch. Das kam wieder, ja, so in diesem Jahr zu merken, irgendwie, ich kann das, viel glücklicher sein, genau, wenn ich diesen Musikausgleich habe.
Was es einem bringt und
ich habe mich vorher
Geschenk
ganz schön aufgerieben. Ja. Also auch ich habe, da war sie anderthalb wieder angefangen zu arbeiten und in den ersten Monaten habe ich so mit der Promo dann nachts wieder zurück im Zug von Leipzig nach Hamburg und dann um morgens wieder ihr die Fläschchen zu geben und da habe ich in kürzester Zeit war ich runter mit den Nerven.
Das ist schön.
Ja. Und also das auch sie mal für ein paar Tage alleine lassen zu können, ja, das auch zu übergeben. Das war so schwer.
Es sind alles Prozesse. Also ich rede jetzt so daher, aber ich habe ja auch Freundinnen, die auch Mama sind und die erzählen mir dann immer, sagen so, Alexander, du weißt gar nicht, wie gut du das hast. Natürlich ist es toll, es ist das Beste der Welt, Papa oder Mama zu sein, aber es ist eben auch anstrengend und das gehört ja auch dazu. Punkt.
Ja, unbedingt. Aber ich bin auch total froh, dass ich nicht nur Mami bin jetzt. Also ich habe mich ein bisschen wieder. Durch das Touren, durch die Konzerte und durch meine Arbeit. Und ich habe das Gefühl, so ist es richtig für mich.
Das ist toll, dass du das
sagen
kannst.
Und für
meine
Tochter.
Lass mich zurückgehen in deine Anfangszeit, weil 2004 mit das Spiel, der große Durchbruchssong und das Album Bohem, das war ja also ein Erfolg, korrigiere mich, aber der kam über Nacht. Du hast natürlich vorgearbeitet dafür. Es ist nicht, dass du jetzt eine Platte aufgenommen hast und zack, bist du ein Star geworden. Aber der Erfolg kam dann doch sehr schnell. Wenn du jetzt mit 16 Jahren Abstand da nochmal drauf zurückblickst, was sind das für Gefühle? War das einfach nur toll und geil oder hättest du Dinge anders gemacht jetzt mit etwas Abstand? Wie siehst du diesen extremen Erfolg in kurzer Zeit, der auf dich eingeprasselt ist heute? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe da Federn gelassen, aber ich würde nichts anders machen, außer vielleicht das ein bisschen noch mehr genießen. Also ich bin schon durchgelaufen.
Durchgereicht worden, auch noch von einer, ne? Ja, ja, klar,
ja,
was
die
dann
ersten,
so ist, Promotour. Ne?
Die ersten zwei Jahre habe ich nur gearbeitet, in der ersten Urlaubswoche habe ich dann schön mal, bin aus der Dusche gekommen und habe erstmal einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ne? Also da sagt der Körper einem dann so, wenn du nicht ruhig bleibst, dann mache ich dir einen Strich durch die Rechnung. So war das dann auch.
Richtig. Ja. Also tatsächlich, dass man dann auch auf diese Zeichen hören muss, die einem der Körper gibt. Ne?
Ja,
also, gerade wir Männer tun uns damit ja leider manchmal ein bisschen schwer, muss man sagen. Aber es wird besser.
Ja, es ist, also mein Geist ist tatsächlich in der Lage, also ich habe das Gefühl, der ist stärker als mein Körper. Der ist einfach, der ist so laut, dass er den Körper manchmal auch nicht wahrnimmt. Also so empfinde ich mich in der Balance. Und
also du willst
daran
mehr.
Arbeite
also du bist dann schon drauf gekommen.
Ich kann über meine Kräfte rübergehen. Ja, und da, das schaffe ich auch für eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann mache ich so schlapp, dass ich richtig flach liege. So funktioniert es. Nicht nur ein bisschen, sondern immer extrem. Ja. Ich war immer schon extrem und ich versuche ständig die Mitte zu finden. Es gelingt mir nicht.
Gut, aber ich glaube, das wird dann auch dich dein Leben lang so begleiten, weil das ist einfach eine naturelle Frage, glaube ich. Und es bringt auch nichts, da immer sich da irgendwie zu verbessern zu wollen.
Man kann
du musst
tun.
Natürlich auf deine Gesundheit achten, nicht mich falsch verstehen, aber es ist schwer, glaube ich, diese Energien auch zu unterdrücken, wenn du sagst, du hast einfach so diese Power und willst einfach und dein Geist will mehr als dein Körper zu leisten vermag. Das ist natürlich dann manchmal schwierig. Ne?
Aber man kann so ein ganz kleines bisschen auf sich aufpassen, aber ganz abstellen kann man das nicht und das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Es hat ja auch, als wir diese Promophase abgeschlossen haben zu Kitsch, saßen wir im Taxi, ich mit meinem Gitarristen Martin und dann habe ich ihm auch erzählt, hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich so, es ist immer so, nach so Arbeitsphasen komme ich nach Hause und dann auch nach Tourneen habe ich eine Woche, in der ich nicht gut drauf bin. Also in der ich auch so depressive Züge
das
zeige.
Das ist interessant, also weil einfach so, weil du dann runterkommst und diese Energielevel geht runter und dann schlägt sich das bei dir an so einer.
Früher habe ich gedacht, ich muss alles ändern. Ne? Also bis man dann, jetzt mittlerweile weiß ich, es ist nichts los, es ist nur was Chemisches, Körperliches.
Ich finde das aber auch, ehrlich gesagt, okay, das muss man ja auch sagen, ist in unserer Zeit, wo eben alle sich so perfektionieren wollen, selbst irgendwie immer den neuen Level erreichen, dass auch mal schlechte Laune oder eben auch mal trübe Gedanken, Traurigkeit, sich schlecht fühlen, auch mal wichtig ist. Ob es jetzt gut ist, sei dahingestellt. Keiner möchte sich mies fühlen. Aber würdest du das bestätigen, dass wir das viel mehr zulassen müssten, auch mal uns schlecht zu fühlen und nicht immer sagen, hey, das darf nicht sein, wir leben in einer perfekten Happy-Welt, wo irgendwie alle immer super sich ja durchs Leben tänzeln.
Gottes Willen, das gibt's ja auch gar nicht.
Nee,
das
klar, ist aber Lüge. Es wird einem so vorgekommen.
Ja, total.
Mehr
ja,
denn je.
Setzt also, mich auch unter Druck, ja. Also ich liebe ja Melancholie. Es ist, ich nenne es immer Luxusmelancholie. Ja. Also ich stütze mich da gerne rein.
Kaum einer kann es besser als du. Ich meine, wenn man deine Songs hört, das ist ja, ja einfach. Ne?
Aber ich kenne auch diese andere Zeiten, die gefährlich sind und da muss man aufpassen. Also in wirklich sehr, also depressiven Zeiten kann ich nicht kreativ sein.
Nee, klar,
also das glaube ich, das funktioniert nicht. Von daher, und da muss man dann anfangen, nicht zu tief reinzugehen. Nein. Und da hilft eindeutig Bewegung, nach draußen laufen, in Bewegung sein, keine melancholische Musik.
Nee, das Alter steigert man sich rein, das stimmt.
Also es gibt einfachste Mittel und da muss ich dann wirklich, und dann geht das funktioniert auch. Also bei mir zumindest. Ne?
Wobei auch da muss man nochmal sagen, als Mama einer 3,5-Jährigen, da kann man natürlich auch nicht jetzt sich so in Traurigkeit hingeben. Das geht einfach nicht. Das muss man ja auch noch was zu sagen. Also den Luxus hast du jetzt momentan gar nicht, weil dein kleiner Wurm möchte ja auch, ne? So Mama, was ist hier los? Ne?
Ja.
Mama liegt traurig auf dem Sofa und muss jetzt mal traurig sein. Ne? Papa kümmert sich so lange um dich. Ne? So läuft es ja nicht in der Realität.
Stimmt. Nee. Das ist wohl wahr. Ja. Obwohl ich immer noch viel zu lange wach bin.
Okay.
Bin eigentlich immer schon Nachtmensch gewesen und dieses frühe Aufstehen, ich bin froh, dass mein Mann die
Frühschicht.
Naja, er bringt sie zur Kita, weil er auch das Auto hat und
perfekt, okay. Herrlich.
Ja, ich hole sie dann ab. Also ich mach
Wunderbar. Ja, aber ich fühle da sehr mit hier, weil ich bin auch ein Nachtmensch und also vor 8:30 geht eigentlich gar nichts bei mir. Also wäre Horror.
Ja.
Nochmal zurück zu dieser Zeit mit Bohème, weil du hast ja schon gesagt, es war bei dir auch ein Prozess, wie bei eigentlich uns allen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Das nicht alle sind mit 18 schon so selbstbewusst. Es gibt Menschen, die können das, aber bei den wenigsten ist das so. Hat das bei dir einen Schub gemacht oder war dein Selbstbewusstseinslevel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hoch, dass dich das manchmal auch überfordert hat, dieser Erfolg? Oder passte das gerade? Wie siehst du das heute?
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe gestern oder vorgestern mit jemandem gesprochen und ich meinte, dass jetzt so langsam rückt meine Schulzeit, und obwohl das die Schulzeit ist ja eine lange Zeit, das sind 13 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, in einem Leben, deshalb ist die auch so prägend. Aber ich bin jetzt mittlerweile 16 Jahre Annette Louisanne und jetzt drückt sie so weit in, also die war früher immer noch so präsent und jetzt ist sie gar nicht mehr so präsent. Okay. Also das hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Diese Annette Louisanne.
Also war ein großer Schritt in Sachen, also ich glaube so 100.
Ich kann mich erinnern, dass in den ersten 2-3 Jahren war es mir unheimlich wichtig, mir immer wieder zu sagen, ich brauche den Erfolg nicht. Wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, dann kann ich auch mit was anderem meine Brötchen verdienen. Es war irgendwie instinktiv so wichtig für mich. Das hat sich irgendwann geändert. Ich glaube, als ich so mein 10-jährige Jubiläum gefeiert habe, da stand ich in der Leishalle und danach ist mir klar geworden, da habe ich auch, glaube ich, ein Interview führen müssen und da ist mir klar geworden, dass ich nicht mehr ohne die Bühne könnte.
Also ist also, tatsächlich so, kann man sagen, es ist, weil das höre ich tatsächlich häufiger.
Ja.
Das ist eine Sucht. Sucht ist immer so ein negatives Wort, aber man braucht es einfach. Man liebt es, auch wenn man schlucken muss, man geht raus, man singt. Es löst so wahnsinnig viele Energien in einem aus und da wird man süchtig, auch nach dem Applaus, und das ist einfach toll. Würdest du sagen, ja, es gibt, man kann dann gar nicht mehr ohne.
Absolut. Und das war auch der Zeitpunkt, wo es bei mir ein bisschen gefährlich wurde.
Okay.
Und da habe ich gemerkt, ich muss aufpassen.
Ja.
Und das war genau richtig, instinktiv.
Also,
denn
du hast dich abhängig.
Süchte sind nicht gut.
Also du merktest, dass man eben auch dann diese Entzugserscheinung hat.
Ja,
wenn
das
man
ist
dann
das
mal
Leben.
Nicht,
Und weißt du, dieses Hamsterrad, dass du nur noch von solchen Leuten umgeben bist. Du keinen Einblick mehr hast in eine andere Welt und nur noch von Musikern, immer nur in dieser Schleife drin, Promo, Tour, weiß ich nicht, Fernsehauftritte, Radio, das ist wie so ein goldener Käfig. Also da hat mir natürlich die Geburt meiner Tochter und auch die bewusste Entscheidung, nochmal Mutter werden zu wollen, geholfen, ein bisschen mich da rauszuziehen und mir eine andere Säule zu suchen, die mir Sinn gibt.
Also würdest du sagen, das war auch nochmal so ein prägender Schritt, dass du auch dann sozusagen es geschafft hast, dich so ein bisschen aus diesem Abhängigsein von der Bühne, von der Musik zu lösen.
Und danach ist etwas wirklich Tolles passiert und da bin ich immer noch in diesem Prozess drin. Und mittlerweile weiß ich, dass die Musik zu mir gehört, zu meinem Leben. Mhm. Das Schönste ist für mich singen, weil ich glaube, dass so sehr bei mir sein kann, aber mich in dem Moment auch vergessen kann. Also das ist einfach der schönste Zustand. Das war schon als Kind so. Und ich komme immer mehr auch wieder zu diesem Zustand von früher. Yeah. Weil ich mehr und mehr für mich singe. Und also du bist mich frei mache von Erfolg und das ist nämlich das, was süchtig macht und Musik, das ist etwas anderes. Ich glaube, das ist ja ein Bedürfnis.
Klar. Aber würdest du das so beschreiben, dass du dann in dem Moment wirklich, wenn du singst, das sind ja auch Schwingungen, die ausgelöst werden, du bist mit dir im Reinen, du ruhst in dir, du lässt aber auch etwas aus dir heraus, du atmest, du singst. Und ist das was Meditatives? Wie würdest du das beschreiben, dieses Singen?
Ich fühle mich nicht allein. Ich fühle mich verbunden mit der Welt, mit irgendwas, mit Liebe, schön, mit Gott, was weiß ich. Ja. Ich glaube an eine Instanz wie Gott, aber das ist nicht der
nicht
Mann mit dem Rauschebart.
Genau, was wir so vorgelegt
etwas, was größer ist als wir alle. Und ich habe eine Tendenz zum Buddhismus. Es ist ja keine Religion, sondern eine Geisteswissenschaft. Aber mit Buddhismus kann ich sehr viel anfangen. Also der ist sehr freudvoll in der Philosophie.
Ja, das zieht mich auch sehr an. Weil ich glaube an höhere Macht, aber ich habe generell mit Religion Probleme, weil ich sage, das ist für mich die Ursache für sehr, sehr viele Krisen, die wir auf der Welt leider haben und viele Religionen spalten und das finde ich schade. Ja. Religion müsste Liebe sein und Inklusion und alle miteinander und das ist genau das Gegenteil. Ja. Aber auch ein Thema für einen eigenen Podcast, das würde jetzt zu tief gehen.
Absolut.
Aber ich glaube an höhere Macht, aber nicht an das, was in irgendwelchen Büchern steht. Stichwort Selbstliebe, das ist ja auch so eine Sache, mit der sich manchmal Menschen schwer tun, weil sie haben es vielleicht von den Eltern so beigebracht bekommen, nein, du musst für andere da sein und du selbst bist eigentlich erstmal nicht so wichtig, stell dich mal in den Hintergrund. Aber es ist ja wichtig, damit man auch anderen Menschen was Gutes tun kann, damit man positive Energien weitergeben kann, muss man sich selbst lieben. Hast du da eine Erinnerung, wie du das auch geschafft hast, bewusst diese Selbstliebe aufzubauen über die Jahre? Weil es ist ja ein langer Prozess. Man steht ja, dreht keinen Schalter um und auf einmal liebt man sich selbst.
Ja, über auch schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat. Irgendwann lernt man dann drauf, hoffentlich. Für mich war die Mutterschaft auch so ein Aha-Moment, dass ich durch sie irgendwie gelernt habe, besser Nein sagen zu können. Es ist erstmal auch, wenn es um das Kind ging, war das so wildschweinmäßig, ne? So, nein.
Genau.
Komm mir nicht so nah. Und das kannte ich nicht von mir. Nein. Nee. Und das hat sich so gut angefühlt, zum ersten Mal wirklich etwas für mich zu machen und für mein Kind. Also das ist ja eins dann in dem
Klar,
Moment.
Klar, natürlich,
Und da habe ich so gemerkt, die Welt geht nicht unter, wenn man Nein sagt. Und dieses auch Vertrauen, dass ich die Wahrheit kenne für mich selbst oder dass ich richtig bin. Und ich entscheide für mein Leben und nicht das Leben eines anderen lebe. Und diese Verhaftung in Bildern, in Klischees und selbst beste Freunde, selbst gute Freunde beeinflussen einen manchmal.
Total.
Geben das Gefühl, das ist richtig, das ist falsch, das ist Quatsch. Man liebt die und man hat es auch schon in der Schulzeit gelernt, sich anzupassen und so. Das ist ein Kreislauf, den man durchbrechen will. Und je älter ich werde, desto mehr, werde ich zum Kauz, zu meinem eigenen. Ja, denn ich habe meine Ecken und Kanten und ich lebe so. Und das macht mich glücklich. Nur so kann man glücklich werden. Ja.
Aber wie erklärst du dir, dass du erstmal nicht Nein sagen konntest? War das irgendwie so eine Motivation, dass du gefallen wolltest, dass du nicht anecken wolltest, dass du nicht auch die Konfrontation dann aushalten wolltest? Was muss man ja? Wenn man Nein sagt, kann man dann auch Gegenwind bekommen.
Ja, also irgendetwas in meiner Kindheit hat mich auch wahrscheinlich dazu erzogen, mich klein zu fühlen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so eine ostdeutsche Erziehungsmethode gewesen. Also die war sehr dominant und streng und ne.
Eben auch so, wie ich schon sagte, dass man eben auch eingeimpft bekommt, nimm dich selbst nicht zu wichtig, Kind. Ne? Also das ich meine, damit will ich jetzt
nach
auch nicht…
Nach oben streben,
genau,
nach unten treten, furchtbar,
oder,
das hasse ich.
Aber ich will jetzt auch nicht jetzt sagen, es ist toll, wenn man irgendwie… Ich bin jetzt kein Freund, wenn man seinem Kind jetzt 10-mal am Tag sagt, du bist das Tollste, Wichtigste, Schönste. Man muss auch ein bisschen die Waage halten, ne? Weil da gibt es ja auch manchmal Eltern, die da so ein bisschen übertreiben. Aber das andere Extrem ist ja auch nicht schön. Also man muss dem Kind ja auch Selbstwertgefühl vermitteln. Und weil das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, dieser Bereich, dass man da ja auch als… Ja, Kind manchmal Dinge dann nicht so mitbekommt und dann eben auch daran zu knappern hat. Ich merke es bei mir selber. Also nicht, dass meine Eltern mich nicht über alles geliebt haben, aber sie haben mir manchmal das nicht so gegeben, dieses Gefühl.
Konnten es nicht zeigen.
Ne? Ja, wahrscheinlich.
Auch vielleicht auch, weil sie selbst so erzogen worden
sind.
Genau,
das hat immer was damit zu tun.
Ja. Also ich glaube, dass grundsätzlich das Prägendste ist für mich eigentlich, dass ich im Grunde ein ungewolltes Kind bin. Also nicht von meiner Mutter. Meine Mutter hat sich entschieden, mich zu bekommen. Darüber bin ich auch natürlich unfassbar dankbar. Ja. Und ich habe, meine Mutter ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Und das ist etwas, was ich lange gedacht habe, dass das gar nicht so wichtig ist, weil ich habe in Bezug auf meinen Vater eigentlich immer nie was gefühlt. Ich kenne ihn nicht, bin ein One-Night-Stand. Und ich dachte, Mensch, warum fühle ich nichts? Das ist doch so cool, ich kann viel besser damit umgehen. Es gibt ja so Leute, die ihren Vater dann suchen traurig sind und dem immer was fehlt. Und ich habe gar nichts, fühle immer gar nichts, nichts Schlechtes, nichts Positives. Und
das finde ich eigentlich dann auch gut. Also wenn du nur was Positives fühlen willst und sagst, komm, es ist schade, dass es so gelaufen ist, aber ich möchte trotzdem Kontakt, aber besser so, als wenn du jetzt nur hadern würdest und traurig wärst. Ja. Das wäre ja schrecklich.
Insofern ist es ja gut. Ne? Ja, ich dachte auch immer, dass es gut wäre. Aber ganz so, das habe ich eben auch in den letzten Jahren erst so richtig verstehen gelernt, dass es eben, dass es aber trotzdem viel, viel mit mir gemacht hat, eben nicht ganz erwünscht zu sein, auf diese Welt zu kommen. Ne?
Also das macht das Unterbewusstsein hat das gespeichert. Also da kann man gar nicht dann.
Und diese Sucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach, ich war als Kind immer sehr Clown, immer das. Ich habe immer den Deppen gemacht, also so die Leute zum Lachen zu bringen nennt man schön Wetter machen.
Ja,
ne?
Also man will allen gefallen. Also man möchte einfach everybody's darling sein. Ja. Ne? Alle habt mich lieb.
Die Lieben sind natürlich, die haben auch ihre andere Seite, aber nach außen everybody's darling,
Aber also nochmal, dieser Prozess des sich selbst mögen. Du sagst, hauptsächlich kam das durch deine Karriere, durch Anne-Louisanne als Star, dann deine Mutterschaft. Würdest du sagen, ist das die letzten 10 Jahre gekommen? War es schon in deinen 20ern, dass du gemerkt hast, hey, ich bin gut, ich bin genug, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und es ist auch, also ich kann mich selbst, ich mag mich selbst, ich kann mich selbst lieben. Ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber ist das tatsächlich über Jahrzehnte gekommen oder gab es da ganz besondere Phasen, abgesehen von der Mutterschaft, die ja noch recht frisch ist? Aber
vielleicht habe ich nicht immer alles im Umgang oder in der Kommunikation richtig gemacht, aber ich glaube, ich hatte immer ein ganz gutes Bauchgefühl und ich habe vor allen Dingen auch dann doch am Ende immer gewusst, welche Menschen mir gut tun und welche nicht und ich habe es immer irgendwie angezogen, habe mich dann immer irgendwie entfernt. Also ich habe ja auch alles auf eine Karte gesetzt und ich habe meinen Traum zum Beruf gemacht und ich bin auf ganz viele Sachen stolz.
Klar, kannst du auch.
Aber manchmal passiert das erst mal unbewusst und dann kommt später das Bewusstsein dazu. Warum habe ich Dinge so gemacht und warum war ich so, wie ich war? Und jetzt ist das so schön, jetzt schaue ich auf mich und kann mich so umarmen und habe mich so lieb und denke so, guck mal und es ist wie, als könnte ich die kleine Annette so ein bisschen beschützen jetzt. Das fühlt sich total schön an. Ja, schön. Das konnte ich vielleicht noch vor 5 Jahren noch nicht so gut, aber das kann ich immer mehr. Mich so zurückpfeifen, auch wenn die Wütende kommt oder die Unvernünftige. Und ich kann ein bisschen besser auf mich aufpassen. Ich will jetzt nicht hier darstellen, dass ich habe wirklich, also Ich bemühe mich, das so zu machen und es klappt nicht immer, aber und Humor hilft ganz, ganz doll. Ja. Also man braucht viel Humor im Leben, dann das kann stimmt. einem fast nichts passieren.
Ja. Nun finde ich, also du hast ja schon gesagt, dass du ehrgeizig bist, natürlich gehört es auch dazu. Ich glaube, kein Künstler, keine Künstlerin, niemand, der so eine Karriere anstieg, kann das ohne Ehrgeiz schaffen, weil dann würdest du gar nicht den Biss haben. Aber
weißt du, was der Unterschied auch ist? Ich kenne ehrgeizige Menschen, die perfekt sein wollen. Und oft ist dieser Drang nach Perfektion ist dann auch das Problem. Und das stellt ihnen meistens das Bein, dass sie so lange brauchen, weil sie einfach sich selbst gar nicht zufriedenstellen können. Das kommt auch von irgendwo her. Okay. Und das kann ich. Ich kann Fehler machen. Ich kann Fehler machen und mir das verzeihen und aus meinen Fehlern lerne ich dann und ich kann auch veröffentlichen. Ich finde auch nicht alles, was ich in meiner Karriere gemacht habe, denke ich, naja, also gut, das hättest du jetzt auch sparen können. Aber ja, so, nun so ist es. Ne?
So ist das Leben.
So,
ne?
Also ist das Leben.
Es sind Wellenlinien. Nein, aber nochmal, meinst du, dass diese Kraft des Ehrgeizes auch aus dem kommt, was du erzählt hast, dass du eben, ich höre raus, also deine Mama war eine tolle Mama, auch wenn sie streng war. Du warst glücklich, du warst aber auch schon immer ein Kind, was irgendwie gefallen wollte. Ist das so daraus entstanden, dass du sagst, ich wollte irgendwas mir selbst auch beweisen und ich wollte was Besonderes sein, damit ich noch mehr geliebt werde und mich selbst lieben kann? Also ist das so dieser Kreis, der sich schließt? Weil der Ehrgeiz kommt ja aus einem Urtrieb, aus einer Macht, aus Dingen.
Naja, ist interessant. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Nein, nee, aber es gibt diesen Satz, sie kriegt nie genug. Das ist ein Satz, den meine Oma mal zu mir gesagt hat. Ich krieg auch nie genug.
Ja, ja, die Oma war natürlich noch demütiger erzogen worden und die hat sich noch mehr zurücknehmen müssen. Daher kommt das.
Ja, ja, das ist so. Mhm. Und vielleicht, ich denke manchmal, das ist immer in den Momenten, ich bin so ein Gefühlsmensch und ich suche natürlich nach Glück, nach den Momenten, und Glück ist für mich auch Entspannung. So,
das ist das Tollste, wir alle wollen Glücksmomente fühlen, das ist das, was das Leben richtig ausmacht, Liebe und Glück.
Und wenn etwas schön ist, dann will ich nicht, dass es aufhört. Und es ist wie ein Abend, wenn man so mit Freunden sitzt, ich bin immer auch, komm noch eine Stunde und so. Ich möchte nicht, dass es dann vorbeigeht Ich glaube, anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist mein Ehrgeiz, das Schöne festzuhalten.
Ja,
und das geht natürlich nicht. Bisschen. Und dann landet man irgendwann morgens um 7 auf dem Bordstein. Und du weißt schon, was ich meine. Ja, da irgendwann kippt es. Ne?
Ja, ja.
Und dann muss man wieder zurück in die Realität und muss man ein paar Tage durchhalten, damit es dann wieder schön werden kann. So.
Es gibt verschiedene Thesen, die einen sagen, man kann einen Erfolg schon irgendwie planen. Natürlich ist es auch immer mit Glück, mit Talent, mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort verbunden. Vielen, vielen Komponenten, die niemand planen kann. Aber trotzdem sagen manche, doch, man kann da strukturell vorgehen. War das bei dir auch so ein bisschen? Hast du eine Karriere-Bucketlist gehabt? Hast du so ganz konsequent auch Zwischenetappen verwirklicht? Oder war das dann irgendwann so im Flow und ist einfach gekommen? Und du musstest gar nicht viel machen, weil sich alles irgendwie so ineinander gefügt hat.
Ja, das ist wieder was mit dem Bauchgefühl, mit dem Instinkt, den Chancen, die man sieht.
Also genau, die nicht aber alle greifen. Ne? Viele sehen Chancen nicht, obwohl sie direkt vor der Nase baumeln.
Ja, die Chancen muss man ergreifen, wenn sie kommen. Und ich sehe mich immer so als glückliches Unkraut. Also ich kann eine Menge ab, auch eine Menge Leid und Frustration. Und ich glaube auch, dass man auf dem Weg zu guter Musik und so auch viele merkwürdige Leute trifft, das mit denen stimmt. Man auch umgehen muss.
Eine sehr spezielle Branche, nicht nur die Musikbranche,
richtig.
Generell Medien und sowas. Man trifft da schon interessante Menschen, sage ich jetzt mal
das
ganz.
Ist ja auch gut, dass die auch einen Bereich haben, ne, wo sie sich austoben können.
Viele große Egos natürlich schwirren da rum, was auch an der Natur der Sache natürlich.
Deshalb glaube ich auch so ein bisschen die Debatte, dass wirklich das Dunkle immer wegstreichen zu müssen innerhalb der Kunst, ist für mich schwierig. Also schwierig, diese Zäsur und auch, also so ein Choleriker, ne, der, ich glaube auch wirklich an diese beiden Seiten.
Und ich habe ein Interview mit Oliver Mommsen vor ein paar Monaten geführt und der meinte, die Political Correctness ist der Tod der Kunst. Das ist ja ein bisschen das, was auch dich unterstreicht mit dem, was du gesagt hast. Ja. Also, weil ich glaube, noch vor ein paar Jahrzehnten war es noch völlig okay, wenn man auch mal was rausgehauen hat. Und man, klar, manchmal, es gibt auch in der Musik natürlich Texte, die provozieren, aber es wird immer schwieriger heutzutage, weil man will halt nicht mehr anecken. Und da darfst du mich auch nicht falsch verstehen. Natürlich muss man aufpassen, die Welt hat sich entwickelt und es gibt Befindlichkeiten, die auch irgendwie, finde ich, zu ihrem Recht kommen müssen.
Ja.
Aber würdest du sagen, zu viel Political Correctness heutzutage oder bist du da ambivalent, was das Thema angeht?
Also eine Zäsur innerhalb der Kunst, die finde ich schwierig. Also da muss man sich austoben dürfen.
Klar, Kunst darf eigentlich, heißt es ja mal, Kunst darf alles. Gut, es gibt ein paar Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, aber eigentlich darf Kunst alles, würdest du auch so sehen.
Ja, okay. Und ich finde Themen wie, Feminismus ist wichtig, ja. Der Schutz von Kindern. Ja, alles, was wirklich strafbar ist.
Absolut,
das muss
unterbunden
werden.
Auch Rechtsradikalismus, all solche Sachen, da sind wir uns ja einig. Na, nur, dass man eben auch mal was raushaut und auch mal irgendwie, ja. Also, ne, also man ist nicht mehr so mutig, finde ich, wie früher. Also das, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen so melancholisch und sage mir auch, früher war alles besser. Das ist ja immer fatal, dass man manchmal zurückblickt und denkt, das war so toll. Und eigentlich war es gar nicht so toll. Das verklärt ja auch, je älter man wird, ne? So
guck
toll war es
gar nicht. Ja, in der Geschichte der Menschen auch in den letzten 100, 150 Jahren. Ich hab gerade diese Serie mit dieser Comedian Maisel. Kennst du die? Maisel von, ich glaube, auf Netflix läuft die.
Ja, nee, ich muss, was heißt muss. Mein Mann
die wurden für
Vikings
Witze in
gerade
den
die ganzen Staffeln durch. Ich habe gerade etwas Derberes.
Verstehe, alles klar. Und die wurden ja in den 50ern noch eingesperrt für Witze, heute, also das ist ja unfassbar, was sich schon wirklich getan hat. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns die Freiheit nicht wieder nehmen durch das Bedürfnis, alles richtig machen zu wollen.
Das stimmt, engt
also,
sehr ein.
Es gibt immer so Wellenbewegungen. Also, ja. Man hat so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade so am Ende des Römischen Reiches sind. Ne?
Das stimmt. Deine Stimme ist wirklich einzigartig, unverwechselbar, was ja was Tolles ist, ein USP zu haben in dieser doch sehr umkämpften Branche. Nun ist es aber auch so, du hast eine, finde ich, wunderbare Stimme, aber auch eine Stimme, die polarisiert.
Sehr.
Wie bist du zu Beginn deiner Karriere damit umgegangen und wie hast du das auch gelernt? Ich merke ja, du einfach ruhst heute wirklich in dir und du liebst dich selbst in einem sehr positiven Sinne, aber war das manchmal auch schwer, Anfeindungen zu erfahren und die hat ja so eine komische Stimme und inhaliert ihr Helium vorher, also all diese bösen Sprüche, die es gab.
Ja, ganz schlimm war das, ganz zugegebenermaßen, also alles, was so auf die Optik abzielt und auch auf mein Können, für mich etwas, also gar nicht so, ich mag die Stimme nicht, sondern das Schlimmste war, die kann nicht singen. Das trifft mich heute noch, weil ich immer denke, du hast überhaupt keine Ahnung. Also halt mal einen geraden Ton, ja. Also ein Vibrato ist leichter und laut schreien. Guck mal, da merke ich auch, wie ich schon biestig werde, wenn ich sowas sage. Aber das ist so, ja, das bringt mich dann auch auf die Palme. Und es hat mich auch verletzt, aber das ist etwas, ich habe immer gedacht, nee, ich mache einfach weiter, ich werde besser. Das ist einfach, ich bleib da dran.
Also es war für dich eher so ein Motivator auch noch, um zu sagen, hey, wobei man kann natürlich nie es allen recht machen, das muss man sagen. Es gibt einfach Menschen, die finden einen immer scheiße, sorry, muss ich so sagen, egal was man macht, weil sie es einfach so empfinden. Ja. Und du kannst nicht allen Menschen gefallen. Das ist ja auch ein Prozess, den manche erstmal durchleben müssen, um das zu kapieren.
Richtig.
Ich möchte von allen geliebt werden, aber no way. Das geht nicht.
Also dafür, dass ich wirklich nicht so den Mainstream hinterherlaufe, eigentlich nie, noch nicht einmal in meiner Karriere, bin ich so privilegiert, trotzdem ein Publikum zu haben, was mir so treu ist, was seit vielen Jahren meine Konzerte besucht und meine Platten kauft. Es gibt viele, viele Menschen, die ich auf der Straße treffe und die mich dann erkennen. Auch immer, wenn ich viel mache, dann wird's mehr. Aber die mich dann wirklich auch nur durch das Spiel kennen und wissen gar nicht, dass ich ein eigenes Genre habe und mein Publikum.
Genau, wie du dich auch entwickelt hast, ne? Und jetzt eben auch diesen Schritt, dass du auf Englisch auch singst.
Aber das ist total schön, weil ich kann ich werde gar nicht so belästigt.
Aber wo du sagst erkennen, gab es so einen Aha-Moment in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, oh wow, also ich habe es wirklich, das große Wort, geschafft, aber ich bin tatsächlich ein Star in Deutschland. Also man kennt mich einfach. Gab es da so einen Moment? Oder so viele, dass du dich gar nicht mehr erzählen kannst?
Ich finde es immer schön, wenn die Leute mich an der Stimme erkennen. Ja. Denn ich habe tatsächlich, wenn ich privat durch die Gegend laufe, mache ich mich eigentlich eher, also dann ist sehr unscheinbar. Also wenn ich mich wirklich zurecht mache, dann werde ich erkannt. Und wenn ich so mit meiner Jeans, mit meinem Parker durch die Gegend laufe, ungeschminkt und so einfach, so dann passiert nichts. Und das ist auch ganz schön. So, es ist einfach so ein bisschen unter dem Radar durchzulaufen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, die Leute begegnen einem so, wie man ihnen begegnet. Wenn man da so eine Riesenwelle macht, dann machen sie auch eine. Mhm. Und wenn man freundlich ist, dann sind sie auch freundlich. Mhm. Und die Menschen, die einen verteufeln, denen sollte man mit einem Lächeln und mit Leichtigkeit begegnen. Also das bringt sowieso nichts. Also wenn dich jemand, ne, so klassisches Beispiel, wenn jemand im Straßenverkehr, du siehst schon so, die Gestik ist wütend und so, Fenster runterkurbeln und so. Und sie haben vollkommen recht. Entschuldigung. Dann wird man sehen, wie die Leute sich noch bedanken. Und
wie auf einmal sah, was passiert. Ne?
Man kann sowas ja. Es gelingt einem auch nicht immer, ne, wenn man selbst wütend ist. Aber
es ist manchmal nicht möglich.
Einfachste Kniffe. Und ich glaube, dass ich freue mich immer, wenn ich von Kindern erkannt werde. Ich liebe Kinder. Kinder sind so ein tolles Publikum. Und ich hatte eine Zeit lang in Berlin, kann ich mich an die Konzerte erinnern, waren so 30 kleine Zwerge, die ich dann irgendwann alle zur Bühne geholt haben. Dann saßen sie alle auf dieser kleinen Treppe und ich mittendrin, und dann schmiegten sie so an mich und so einfach so, die kuschelten dann, währenddessen ich so eine Ballade sang. Und dann sangen sie mit und das sind so schöne Momente.
Das sind einfach so Leuchttürme, ne, in der Karriere, die man nicht mehr vergisst.
Und ich bin mal in Madrid erkannt worden, in der Straßenbahn.
Also es gab einige Momente, höre ich raus. Du hast es auch schon erwähnt, Corona ist für uns alle eine große Herausforderung, aber die Musikbranche gehört zu den Branchen, die am meisten gebeutelt sind. Also nun hast du ein tolles Album veröffentlicht, jetzt noch die EP Kitschmiss, du konntest aber nicht auf Tour gehen, vielleicht hattest du es auch gar nicht vor dieses Jahr, aber wie gehst du damit um? Jeder geht mit diesen Extremen ja anders um. Hast du irgendwelche Werkzeuge, dass du dich auch mal wieder auf positive Gedanken bringen kannst, wenn du mal merkst, oh, das ist mir jetzt alles too much, also das nervt mich gerade alles, das ist mir zu viel Negativität, diese Unsicherheit in der Branche, wir wissen gar nicht, wann können wir wieder mal auch auf Konzerttourneen machen. Das ist ja für viele, nun kann man sagen, du bist natürlich in einer privilegierten Situation, es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die einfach gar nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen, aber das ist nicht die Frage, wie schaffst du es in dieser doch herausfordernden Zeit auch, ja, dich positiv zu konditionieren, wenn es mal richtig mistig ist und du dich einfach merkst, oh, also irgendwie der Tag ist Mist, es ist alles schrecklich gerade.
Ja, kreativ sein und Wege suchen, wie man das durchbrechen kann. Also so wirklich, also musizieren hilft. Ja.
Auch singen,
ohne den Lockdown würde hätte es Kitsch nicht gegeben. Ne? Also das ist auch ein klassisches Beispiel. Ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht, wenn es Covid-19 nicht geben würde. Also ja, und ich glaube, dass es schon ganz schön knapp wird gerade. Und wir müssen wirklich gucken. Was mich immer ein bisschen geärgert hat, ist, dass man echt wirklich nichts sagen durfte. Gar nichts. Also so, man durfte nicht jammern, sich beschweren. Und Künstler, Schauspieler haben ihre Arbeit niedergelegt zum Wohle der Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit hat, finde ich, nicht genügend für diese Menschen gesorgt. Aber ich versuche auf meine Crew und auf meine Band zu achten und so. Das gibt mittlerweile so Überlegungen, dass man über private Finanzierung eben die Menschen über Wasser hält und auch die Leute, die so ein bisschen auch durch diese Novemberhilfe durchfallen, die ganzen Helfer.
Das ist teilweise und, ja ganz schön tricky, ne? Also das gibt da Schwierigkeiten, höre ich auch mal wieder.
Richtig.
Dass sie das gar nicht bekommen, dieses Überbrückungsgeld.
Ja. Ich mache einfach weiter. Also ich habe so ein bisschen die Angst abgelegt. Ich habe zum Beispiel auch 4 Konzerte, jetzt kleine Theaterkonzerte, wollte ich spielen, mussten alle abgesagt werden oder verschoben werden und so. Aber ich habe es versucht. Wir haben die im September oder Anfang September in den Verkauf gegeben und dachten, nein, ich bin Live-Künstlerin, wir werden das alles mit allen Sicherheitsmaßnahmen machen, aber wir versuchen das. Für die Theater war das okay, für das Publikum, das hat sich gefreut. Aber ich hoffe, dass wir schnell auch diese Angst aus den Köpfen kriegen werden. Also dass ich befürchte ein bisschen, dass es noch viele Dinge nach sich ziehen wird. Dass es noch lange dauert, bis die Leute sich in einen geschlossenen Raum setzen.
Genau, ja. Also und es muss sich ja auch rentieren weiterhin. Das ist ja, also ein anderes Beispiel sind Theater oder Kinoseele, die dann auch nur zum Viertel, glaube ich, oder ein Drittel belegt werden können. Man weiß eben gerade nicht, das macht mich auch so fertig, diese Unsicherheit. Man weiß halt nicht, wann geht es wieder los.
Ja.
Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, also es wird schon, ich habe nämlich so ein paar Kontakte auch zur Politik und es wird schon ein bisschen gemunkelt, dass es sogar bis Mitte, Ende Februar jetzt erstmal weitergeht mit dem Lockdown. Also gut, das ist ja jetzt auch nichts, wo wir jetzt alle sagen, boah, wie kommt ihr denn darauf? Also es ist leider abzusehen, aber das macht einen schon fertig, weil man sieht einfach noch nicht das Ende dieses Dramas. Der Impfstoff ist ja auch ein anderes Thema. Also man weiß gar nicht, wie viele Leute werden die sich überhaupt jetzt injizieren lassen, weil ne, keiner hat da irgendwie Lust, Versuchskaninchen zu sein. Das ist weiter echt schwer.
Ja, also ich glaube nicht an meine Frühjahrstournee.
Nee, also das ist, ja. Es ist, ne, also es ist, wir haben schon dreimal gesagt, es ist herausfordernd, aber wir müssen einfach da positiv bleiben. Auch wenn sich das jetzt zu so klischeehaft anhört, aber das ist das Einzige, was uns übrig bleibt.
Allerdings. Ich glaube, es gibt, wir müssten noch ein bisschen mehr an einem Strang ziehen. Also wir Künstler, auch wie Musiker, Bands, müssen aufpassen, dass man den, auf der einen, das ist so schwierig und so paradox, auf der einen Seite möchte man sein Publikum glücklich machen, ja, und was schenken, gerade auch in so Zeiten, wo sie viel zu Hause sind und vielleicht angespannt sind, ängstlich sind. Auf der anderen Seite müssen wir alle auf alle aufpassen, nämlich dass nicht zu viel umsonst gespielt wird.
Ganz genau.
Und das ist schädlich, ja.
Nein, es ist auch wirklich, also ich finde, Kultur und Kunst ist einfach systemrelevant. Das ist aber leider in einigen Köpfen noch nicht angekommen.
Nee.
Na, aber. Ja, einmal so ein Stoßseufzer. Würdest du heute sagen können, was bisher das prägendste Jahrzehnt deines Lebens war? Kann ich dir so eine Brücke bauen? Also ich würde sagen, das prägendste Jahrzehnt meines Lebens waren so die 30er, weil ich auch ziemlich lange brauchte, um mich selbst zu mögen. Ich habe da sehr gehadert. Also Teenagerzeit, Schulzeit war der Horror. Die 13 Jahre, wo ich einfach total Probleme hatte, meinen Platz zu finden. 20er ging das langsam los, aber ich haderte immer noch und mochte mich nicht. Und die 30er, das war das Jahrzehnt, wo ich auch Stichwort Selbstliebe, wo ich einfach bei mir angekommen bin. Und das habe ich so gespeichert als das Jahrzehnt, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Wobei ich immer noch nicht fertig bin, muss ich dazu sagen. Aber wenn du so zurückgehst, was würdest du sagen, was war das prägendste Jahrzehnt deines Lebens bisher? Vielleicht kommt ja noch ein zusätzlich.
Also ich würde nämlich auch sagen, ich habe so das den dringenden Verdacht, dass die 40er bei mir das Wichtigste, also das Prägendste.
Du bist doch erst Anfang 40, aber das kommt also erst.
Ich habe das, also wenn ich denke, von ab 40, ist bei mir so viel passiert. Das ist einfach jedes Jahr für sich war das unfassbar. Okay. Ja, mit 40 bin ich Mutter geworden. Das Jahr danach, jetzt 2020, 2021, holla die Waldfee.
Also, was ist? Also du wirst vom Leben gerade.
Und das sind die schönsten Jahre, finde ich. Ja. Auch ich habe so das Gefühl, in jeder Beziehung, auch sexuell alles, ja, man ist so, ich finde, man ist irgendwo angekommen, wo man gerne sein möchte, man kann all das, was man weiß, umsetzen und man sieht immer noch toll aus, weißt du, was ich meine?
Absolut.
Ist einfach ein
ich
tolles
kann es
Jahrzehnt.
Nur bestätigen. Du sitzt hier gerade vor mir.
Ich habe das Gefühl, ich darf die nicht verschlafen,
Und
man muss die wirklich nutzen, es ist toll, 40 zu sein.
Mhm. Ja, also die 40er, gut, ich bin ja jetzt schon über 50, aber die 40er sind auch toll, aber ich sag, ab 50 geht's dann bergab. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Oh Gott. Nee, meine Mutter sagt ab 60.
Aber das mag sein. Aber also ich egal. Anderes Thema.
Oh Gott.
Du hattest schon mal das wunderbare Zitat von Helmut Schmidt das ist wie ein Muskel, Anspannung und Entspannung. Fällt es dir leicht zu entspannen? Und wenn nein, wie hast du es gelernt, auch mal bewusst dich zu entspannen, um wieder neue Energien zu tanken? Oder hast du es bis heute nicht gelernt?
Nee, das ist das, was ich am wenigsten drauf habe. Okay. Also anspannen kann ich sehr gut. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Also und die leichteste Methode ist Alkohol, ne?
Das stimmt.
Ich bin
gerade jetzt in dieser Zeit,
Kiosk,
ne? Also richtig. Ja, also ne, Rotweinchen, aber da muss man natürlich aufpassen, ne?
Das,
also ich lasse mir das auch nicht schlecht reden, aber man muss aufpassen. Das ist ein schmaler Grat, dass man sich da zu sehr dran gewöhnt und dann immer sagt, ich brauche das jetzt, um runterzukommen.
Ja.
Ne? Und,
wie gesagt, also ich bin bei mir, es ist so, jeder hat ja eine andere Tendenz.
Absolut.
Ich bin überhaupt kein jeden Tag Trinker. Also es gibt ja so Leute, die trinken eine halbe Flasche Wein, ist ja auch in Ordnung, aber das ist für...
Solange es nur eine halbe Flasche ist,
ja, genau.
Weil dann irgendwie ist halt der schmale Grat da an.
Und wenn, dann trinke ich, also ich bin dann eher dann und dann, sie kriegt nie genug, ne? So, das ist so, ich tendiere eher in die Richtung,
Annette, du wirst mir immer sympathischer, weil kenne ich bei mir auch. Ich meine, das böse Erwachen kommt dann am nächsten Morgen, ne? Vor allem, wenn man dann doch nochmal so einen Absacker nimmt und nochmal einen kurzen und irgendwie durcheinander trinkt, die Hölle. Aber nach 24 Stunden ist wieder alles vorbei und dann freut man sich auf die nächsten Exzess-Party. Nein, also ich kann auch nicht aufhören. Dann kommt dann irgendwie ein Rosé nach dem nächsten, ne, und süppel und aber egal. Das ist halt,
das muss
man auch sich fallen lassen einfach, ne? Und das zu genießen, im Flow zu sein.
Ja.
Ist glücklich sein für dich eine bewusste Entscheidung oder ist es einfach nur Glück zu haben? Wie siehst du das?
Konnte ich nie eine bewusste, war für mich nie eine bewusste Entscheidung. Also das wäre schön, wenn ich das könnte.
Ja, aber es gibt Menschen, die sagen, man kann das konditionieren. Man kann das, man kann sich selbst in Situationen begeben, die dich glücklich machen. Du kannst Momente gezielt suchen, die dieses Glücksgefühl auslösen. Insofern ist es auch eine bewusste Entscheidung. Weiß. Das ist damit gemeint.
Ist wie mit dem Loslassen. Ja, lass doch los. Ja, aber wie denn?
Oder denk an nichts. Kann ich
nicht. Das stimmt.
Ja. Aber, also es ist für dich, also es ist einfach keine bewusste Entscheidung. Glück fällt dir zu, würdest du sagen, oder es ist.
Das Glück kennt nur Minuten. Der Rest ist Warteraum. So ist es, ne? Der, das kommt einfach und dann erinnert man sich dran und dann weiß man hinterher, oh, da war ich glücklich.
Das stimmt. Und manchmal, wie du schon sagst, also es ist das Tollste, wenn du diesen Glücksmoment bewusst erlebst und du merkst, hey, das ist jetzt das pure Glück. Manchmal hast du ja dieses Gefühl erst, wenn es dir schlecht geht und dann merkst du, wie toll war das bitte in diesem Urlaub, an diesem Abend mit Freunden. Das finde ich ist aber auch, was man sich vielleicht vornehmen muss, dass man diese Glücksmomente bewusst wahrnimmt. Weil
ja,
viele tun es manchmal gar nicht. Ne? Die lassen es so, die nehmen das dann für garantiert und merken aber gar nicht, wie toll es gerade ist. Ne? Und das ist dann.
Ich glaube, ich habe 3 wirklich bewusste Glücksmomente gehabt, die ich wirklich da in dem Moment auch wahrgenommen habe. Und das war einmal, als ich meinen Plattenvertrag bekommen habe. Ja. Da bin ich noch vom Hopfensack damals zu mir nach Hause nach Albig gelaufen mit High Heels. Wow. Ich bin geflogen.
Ja, aber es ist einfach toll. Das möchte, wie du schon sagst, wir wollen das natürlich immer so oft wie möglich haben, aber leider. So ist das Leben natürlich auch nicht. Und man muss eben auch mal in Tiefen runtersteigen, um mehr Glück auch wieder erleben zu können. Nur Glück sein ist, glaube ich, glücklich sein ist auch ungesund.
Nee, das geht nicht.
Das geht einfach nicht. Ne?
Das ist eben die Achterbahnfahrt. Ne? Ja. Deshalb ist es wirklich hilfreich, sich in solchen Momenten zu sagen, so das ist einfach vorbeigeht. Es geht vorbei und danach kommt wieder was Gutes.
Ja. Du hast jetzt ein Beispiel. Also was sind die anderen
beiden? Das ist die Geburt meiner Tochter. Die erste Nacht mit ihr, wo ich sie im Arm gehalten habe, das ist einfach, es ist wie 100.000 Ecstasy. Ich kann das nicht.
Man kann es nicht in Worte fassen. Das ist
ich habe geweint vor Glück. Das ist einfach das heftigste Glücksgefühl gewesen. Und irgendwann hat die Hebammen auch zu mir gesagt, Frau Louisanne, Sie müssen, also wenn Sie jetzt nicht schlafen, dann werden Sie irgendwann wahnsinnig. Dürften wir die Tochter mal für 2 Stunden weg? Nach 2 Stunden war ich wach und habe sie geholt.
Wahnsinn,
ne?
Ja. Und der dritte?
Ja. Moment. Das war eine große Liebe.
Okay. Aber Liebe ist natürlich auch mal dann verbunden mit Kummer. Nicht immer.
Es ist die Liebe, die so anfängt, ne? Die endet meistens schmerzhaft.
Gerade diese wirklich exzessive Liebe im Positiven, also wo alles mit Haut und Haaren, es kann ungesund sein, das stimmt. Ja, aber so ist das Leben. Ne? Also,
naja, komischerweise habe ich so bemerkt in meinem Lebenslauf, dass es bei mir extrem die Zuckerbrot und Peitsche ist, ne? Im Wechsel.
Ja, ja.
Die Sicherheit und die Gefahr. Also ich hoffe, dass es beides mal irgendwann, also ja, es geht ja auch beides zusammen.
Ich wollte sagen, also es ist ja auch eine Reise und man verändert sich ja auch weiterhin. Also man ist ja auch nie fertig, sag ich mir immer. Man verändert, also gut, einige Dinge verändern sich nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, man ist dann schon so vom Charakter, von Grundrüstzeug ist man irgendwann schon fertig. Man kann das noch ein bisschen justieren, aber das Wesen des Menschen, das bleibt, glaube ich, irgendwann. Dann ist man auch in Anführungsstrichen fertig.
Ja.
Kannst gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Aber
ja, also ich meine, ich bin jetzt, mein Mann und ich, wir sind jetzt 10 Jahre ein Paar. Und das ist ja auch die große Chance, auch, weil wir verändern uns. Und
das
wir
stimmt.
müssen mitgehen.
Das stimmt.
Und das geht nur mit Ehrlichkeit und es bringt nichts, sich zu wünschen, dass alles so ist, wie es früher mal war. Weil man ist ja selbst nicht die Person. Also ich habe neulich gerade zu Markus gesagt, so, guck mal, also wie waren wir vor 10 Jahren? So, wir sind andere. Und das muss man sich eingestehen. Und wenn man so miteinander tanzen kann, und dann ist das die einzige Chance, wie man wirklich glücklich die Zeit übersteht. Und ich bin der Meinung, können mich alle berichtigen, aber Unabhängigkeit. Abhängigkeiten killen Liebe. Und wenn man zusammen Kinder hat, dann gibt es Abhängigkeiten. Aber ich glaube, wenn die zu lange, also das ist für mich ist das unglaublich wichtig. Ja. Ich muss mein eigenes Geld verdienen.
Ja, total. Nee, aber auch so, wie du sagst, das finde ich sehr wichtig, dass Menschen sich tatsächlich auch verändern und sich in andere Richtungen entwickeln. Und manchmal ist es so, dass sich dann auch Partnerschaften deswegen auseinanderdividieren, weil die Menschen in verschiedene Richtungen abdriften. Und manchmal kann man dagegen justieren und versuchen, auf den Partner einzugehen. Manchmal klappt das aber nicht. Deswegen stirbt dann, glaube ich, auch die Liebe, dass man sich einfach auseinanderdividiert und komplett andere Richtungen auch vom Charakter irgendwie vielleicht verändert oder von dem, was einem im Leben inzwischen wichtiger ist als früher.
Das ist ja, so, manchmal war man, nicht blind genug oder zu blind, ne?
Ja,
und ich glaube, manchmal hilft auch erstmal Abstand. Also es ist nicht, ich glaube, das ist wirklich ein Tanz.
Ja. Total.
Und
es ist manchmal auch Arbeit, wie Habkerkeling schon gesagt
absolut.
Hat. Nicht, natürlich darf es nicht nur Arbeit sein, aber also das vergessen leider immer mehr Leute in meinen Augen. Das ist eben nicht nur Champagner-Frühstück in Paris und immer nur dieses Mega-Gefühl, dass irgendwann ist auch mal der Alltag da und die Normalität und das muss man auch aushalten können in einer Beziehung. Negatives in Positives umwandeln, ist das von dir ein Talent? Also das hast du ja schon angedeutet, dass du das kannst auch, dass du versuchst aus Momenten, die dich runterziehen, trotzdem immer noch das so aufzusaugen, dass du sagst, ich wachse jetzt daran und ich will das jetzt auch in was Positives umwandeln. Ist das ein Talent von dir oder?
Ich möchte nicht mich unterkriegen lassen. Hm. Ich möchte es alleine schaffen.
Ja.
Ich merke auch, dass ich auch irgendwie auch allein dafür verantwortlich bin. Hm. Ich kann ja nicht jemandem diese Bürde aufladen, mich glücklich machen zu müssen. Das muss ich schon selbst.
Nein, das stimmt. Das wollen aber viele. Viele möchten von anderen Menschen glücklich gemacht werden.
Das ist doch sowieso wie mit dem Schenken. So, das ist einfach immer das. Also was man wirklich fühlt, ist andere glücklich zu machen. Ja, und das das passiert dann automatisch. Ja, ich glaube, man muss halt auf ein paar Dinge achten, dass man da geliebt wird, wo man nicht durch Schwäche Stärke provoziert. Und da muss man genau hingucken. Es können ja so viele, ne? Man kann eben, weil Liebe eben auch so blind macht. Und das zeigt sich dann erst
Liebe
mit der Zeit.
Liebe kann auch abhängig machen, wo wir ja schon über Abhängigkeit von der Bühne und so gesprochen haben. Es gibt ganz viele ungesunde Lieben, wo man so eine Abhängigkeit entwickelt.
Vieles zeigt sich eben auch eigentlich erst nach einem halben, dreiviertel Jahr.
Absolut,
ne?
Absolut.
Wenn der Rausch so ein bisschen sich gelegt hat.
Wir alle haben ja nun auch Schwächen. Hast du deine eigenen Schwächen heute, akzeptierst und liebst auch diese Schwächen oder bist du eine Frau, die dann auch immer noch mal auch Schwächen irgendwie ausmerzen, besiegen möchte, sich selbst optimieren möchte? Wie siehst du das mit Schwächen?
Ja, also ich möchte mich schon verändern können. Also nichts ist schlimmer, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr verändern an sich. Das ist jetzt so, das muss ich so akzeptieren, nehme ich hin. Allerdings auch darf man nicht aufpassen, dass die Selbstliebe dabei drauf geht. Also dass man immer versucht, auch den Leuten
das
Recht zu machen.
Ja, genau,
ne?
Dass man dann wie so ein Blatt im Winde nur noch allen irgendwie recht.
Genau, das ist ein schmaler Grad, warum man verändern möchte, sich selbst. Ne?
Ja,
weil man sich selbst auf die Nerven geht mit bestimmten Sachen oder ob man das vielleicht macht, weil man jemand anderem gefallen möchte.
Ja.
Und ich weiß, dass ich ein spezieller Typ bin. Und worauf ich mittlerweile achte, ist, dass ich geliebt werde, so wie ich bin. Dass mich niemand versucht, irgendwie zu verbiegen und so. Und ich, da kann ich
ganz
heute
wichtig
besser drauf achten als früher noch.
Ja. Ist deine Angst vorm Scheitern heute noch da? Ist da was in dir? Also wir alle haben ja auch Angst vorm Scheitern. Wir nehmen uns Dinge vor, wir setzen alle Energien rein und haben Angst davor, mit diesem Baby an die Wand zu fahren, mit diesem Lieblingsprojekt. Wie ist das bei dir heute? Also gehst du damit besser um als früher oder ist das immer noch ein fieses Gefühl?
Ja, ich habe auch Angst vorm Scheitern. Da hilft natürlich, dass man da bei sich bleibt und versucht, die Dinge zu tun, die man selbst toll findet. Also eben auch da die Verantwortung zu übernehmen und die Leitung.
Ja,
das nicht anderen Menschen in die Hand gibt, die Entscheidung.
Ja.
Also das hilft auf jeden Fall.
Der Regisseur seines eigenen Lebens
richtig,
sozusagen.
Richtig, man kann ja die Dinge, man kann ja mit Dingen, kann Dinge akzeptieren, wenn man nicht das Gefühl hat, ja, aber eigentlich hat das ja der und der entschieden und das war ich ja nicht dran. Dieses Schuldabladen. Ne?
Ja, ja, klar, das wird ja auch gerne genommen, ne? Dass man die Schuld dann immer den anderen zuschiebt und nicht die Verantwortung für sein eigenes Scheitern.
Also wenn ich eine Platte mache, die ich richtig toll finde und die wird nicht erfolgreich, dann kann ich da, glaube ich, besser mit umgehen, als wenn das irgendwie mein Plattenboss entschieden hat. Ne?
Annette, wir machen jetzt ein Image und wir machen jetzt was ganz Tolles und das wird abgehen wie nix, ne? Und du... glaubst da gar nicht
ich habe mich auch schon mal überreden lassen zu bestimmten Dingen. Furchtbar. Ärgert man sich grün und blau. Das hilft auf jeden Fall.
Sehr gut. Jetzt muss ich kurz erklären, wenn die Zuhörer ein Bohren hören. Wir sind ja bei mir zu Hause und unsere lieben Nachbarn, die machen was ganz Schickes. Die bauen sich jetzt ihr Badezimmer um. Wir lassen uns dadurch aber nicht irritieren. Wir reden trotzdem so schön entspannt weiter wie bisher. Ich glaube, der tolle Produzent Hauke Wagner, der wird dann am Ende mit seinem Zauberstab darüber gehen und wir werden das gar nicht hören. Also nur zum Erklären, was ist das für ein komisches Geräusch im Hintergrund.
Na, und wir wissen ja auch, das hat ja alles über, das bringt ja alles nichts. Man möchte ja sein Badezimmer nicht im Schlafzimmer haben. Ne?
Ich wollte gerade sagen und ich hoffe, das wird toll. Ich kenne die Nachbarn auch und ich werde das dann sehr kritisch überprüfen, das Endergebnis. Nochmal so generell zum Thema Stress und Druck. Also wie gehst du mit Anspannungssituationen um? Also du sagst selber, du kannst besser anspannen als entspannen. Aber man muss ja auch mal Druck rauslassen. Also wie machst du das dann? Musst du dich dann auch zwingen und sagen so, Annette, jetzt mal, du setzt dich jetzt einfach mal irgendwo hin, atmest, also wie? Oder sagst du, nee, ich kann es einfach nicht. Entspannen ist schwierig.
Doch, also Entspannung, also wenn ich mir Zeit für mich nehme, genügend, dann hilft das sehr. Und ich merke, wenn es mir zu viel wird, auch nach einem Arbeitstag, wenn ich reise und den ganzen Tag mit Leuten zusammen bin und man möchte auch freundlich sein und dann hat es ist auch auf Freundlichkeit ist manchmal anstrengend.
Das
kann
ist
anstrengend,
ganz anstrengend, auf jeden Fall.
Ich habe dann manchmal abends so Augenpettmasken drauf, wenn man so viel gelächelt hat. Weißt du, dann ist man so, oh, nicht mal ein einziges Mal mehr lächeln.
Aber du sagst also Freiraum sich nehmen, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, gerade wenn man eine junge Mama ist. Also das ist dann auch so ein Spiel, auch wieder ein Tanz. Du hast gesagt, Beziehung ist auch ein Tanz. Da muss dann auch dein Partner auch mal ran. Also du brauchst ja die Zeit für dich und da seid ihr aber auch eingespielt. Ne? Also ihr macht das so, dass ihr euch dann für euch die Me-Time auch nehmen könnt.
Ja, unbedingt. Oder, aber das ist sowieso unsere Philosophie. Wir haben uns immer viel Freiheit gelassen. Ja, mein Mann ist auch Musiker und Künstler und Produzent. Und also er hat mir mal erzählt, dass er in früheren Beziehungen immer das Problem hatte, dass die Partner nicht verstanden haben, dass sein Beruf ihm so viel bedeutet, dass er so viel Zeit auch braucht, dass er abends arbeiten möchte. Das sind immer so die für Paare, die Zeiten, abends nicht zu Hause.
Das ist super wichtig, dass man sich da so auf, es gibt ja so Säulen der Beziehung, hört sich auch mal so schrecklich zahlenmäßig an, aber das glaube ich ist schon ein wichtiges Erfolgsgeheimnis auch von gesunden Beziehungen, dass man wichtige Dinge auch nachempfinden kann, dass man sich auch in den Partner einfühlen kann, weil man auch den Job genauso macht wie er. Also, dass man aus der gleichen Branche kommt.
Ja, oder vielleicht auch aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Ne?
Absolut,
wir haben uns dann drei auf dem Kiez beim Chinesen getroffen. Ne? Und dann, oder frühstücken zusammen, das fand ich toll. Das geht mit Kind jetzt natürlich nicht.
Klar,
und das ist eher auch so ein bisschen das Problem, dass wir oft dann uns abwechseln mit unserer Tochter und uns eigentlich zu wenig, also jetzt sehen wir uns tatsächlich ein bisschen zu wenig oder machen zu wenig zusammen. Aber für uns beide ist das jetzt auch wichtig, dass wenn man mal Zeit hat, dass man auch die Dinge umsetzen kann, die wichtig sind. Und da muss man einfach Vertrauen haben.
Ja,
ne? Das,
wann stehst du am liebsten auf und wann ist deine Zeit, an der du aufstehen musst? Weil es einfach nicht anders geht als Mama gerade, oder?
Um 7 Uhr ist spätestens ist meine Tochter wach, kurz vorm Wecker.
Aber das geht ne? Ich glaube, es gibt auch Kinder, die schon um 5:30 irgendwie auf der Matte stehen. Ne?
Die brauchen nicht so früh. Die kann auch nicht so früh ins Bett.
Ja, okay, das ist
also,
das
weil super. Sie kriegt die nicht um 19 Uhr ins Bett. Das ist... Da
kommt die Mama durch.
Ich kann noch nicht schlafen, Mama. Genau.
Aber also 7 Uhr musst du aufstehen, aber ich also deine Wohlfühlaufstehzeit, meine ist halb 9. Nicht vor 9.
9 ist schon. Ja.
Im Winter ist natürlich noch schlimmer, denke ich, es ist doch erst irgendwie 3 Uhr morgens, weil man, es wird ja gar nicht hell momentan, aber.
Ja, ich habe ja mittlerweile schon Schlafprobleme. Also, weil Melu ein Kind war und ist, die schlecht, also oft aufwacht, noch immer.
Okay, ja.
Und das ist so drin, wenn ich im Hotel schlafe, dann ist das genauso, dass ich ein paar Mal nachts wach werde.
Ja.
Alle sagen, das geht irgendwann wieder weg, aber naja.
Man ist da so konditioniert dann. Ne? Was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück?
Heute ein schnelles, weil ich noch so vorher noch ein paar was zu erledigen hatte.
Ja.
Knäckebrot.
Ah.
Also, aber normalerweise gibt es 2 Lieblingsfrühstücke. Frühstücke?
Frühstücke würde ich sagen, ne? Ja.
Ich mache mir dann so ein leckeres Omelett. Mit
das Beste.
Genau, so ein bisschen
gesund. Ein bisschen Gemüse noch dazu.
Zwiebeln, Tomaten, wahlweise auch mal Champignons, wenn man es so drin, ne? Kann man
würde ich am liebsten auch mal machen, wenn ich nicht so faul wäre.
Ja.
Dann muss man die Pfanne raus und erstmal Öl heiß. Und,
Das aber macht man toll, dann, wenn man sich gerade gut ernähren möchte, ne? In den Phasen, wo man so viel.
Wenn man mal irgendwie gerade, ne, für den Sommer sich wieder besonders in Shape bringen möchte. Ne? Aber dann, also das bei dir, es schwankt ja nur. Also je nach Zeit und gibt es jetzt keine feste Routine bei dir?
Nee, ich habe wirklich 2 Kleidergrößen. Das zweite Frühstück ist das süße Frühstück. Und zwar mit Joghurt und Haferflocken, Obst, weil, also für mich Banane, Apfel, Traube. Das sind meine Lieblings.
Das ist dann auch so, also das machst du dann, schnippelst du dann rein. Und das
geht auch schnell und dann so ein bisschen, das ist wahnsinnig lecker. Und da fühle ich mich irgendwie, da fühle ich mich besser noch als nach dem Ei. Also
Ja, ich bin auch totaler, wobei da gibt es ja auch wieder verschiedene Ansagen, man muss aufpassen, dass es kein gezuckertes Müsli ist, es muss natürlich alles zuckerfrei sein und das ganze Zucker im Obst ist schon genug und da gibt es ja auch ganz viele Ansagen, also pass auf, nicht irgendwie so ein Dr. Oetker, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, schneiden wir raus, also so ein Müsli, was voller Zucker ist, das soll nicht so gesund sein. Ist dir das wichtig oder gibt es da so,
doch, ey, also
dass
natürlich
das gesund auch ist und nicht Zucker?
Ich merke, dass weißer Zucker und weißes Mehl schon was mit dem Körper macht.
Absolut, ja.
Und ich merke auch, wenn ich morgens richtig heftig frühstücke und dann kann ich den ganzen Tag weiter essen. Irgendwie ist eigentlich Frühstück gar nicht so gut für mich. Ist gut, wenn ich eigentlich mittags erst was esse. Also ich merke, das wäre theoretisch eigentlich ein gutes Essverhalten. Total, und ich bin mit meiner Tochter auch so, dass ich, dass sie essen kann, wann sie Hunger hat. Und dieses.
Das ist auch das Beste, dieses intuitive Essen. Nicht, weil man es muss, sondern dann, wenn man Hunger hat.
Sagen
ja auch ganz viele Ernährungswissenschaftler, dass es das Beste ist.
Ja.
Hör auf deinen Körper. Hör auf das, was er dir sagt. Und wenn du hungrig bist, dann iss. Und nicht, weil du jetzt musst, weil es irgendwie Mittagszeit ist.
Ja.
Wir sind ja auch da in so Korsetts gefangen.
Teilweise. Absolut. Mhm. Ich meine, mir wurde früher noch gesagt, und so ein nichts trinken vor dem Essen, sonst isst du nicht so viel. Ich meine, hallo, wie bescheuert ist das denn?
Weil, total bescheuert. Aber, ja, da gibt's ja viele Mythen, die inzwischen auch entzaubert worden
sind. Na klar.
Aber würdest du sagen, dass du eher eine Frau bist, die Routinen sucht und mag? Oder bist du eher so jemand, der auch gerne mal Dinge auf sich zukommen lässt und spontan ist und irgendwie so, wie es kommt, kommt es? Oder was ist dir wichtiger? Oder was für ein Typ bist du eher?
Eigentlich ist der Alltag mein Feind. Ich suche schon die Abwechslung. Ja. Das merke ich auch. Also zumindest brauche ich die Abwechslung zwischen 2 Dingen.
Ja,
das tut mir gut. Und ich merke das. Auch wenn ich zu lange in einer Situation verharre, dann versuche ich mich daraus zu befreien.
Ja,
also
das finde ich toll.
Das Yin und Yang.
Das ist motiviert natürlich, aber weil man ja auch schnell so in Zwängen gefangen ist. Und man merkt es gar nicht. Man ist in Routinen gefangen und merkt es aber, wie gesagt, gar nicht. Man sitzt da drin und versucht dann vielleicht irgendwann mal nach einer gewissen Zeit das zu durchbrechen.
Ich bin eigentlich kein Prinzipienreiter. Prinzipien sind mir nicht so wichtig und Routinen auch und die Freiheit und der Wechsel, der ist mir wichtiger. Allerdings gibt es eine Sache, die ganz doll wichtig ist für mich und das ist tatsächlich meine Freiheit und die Zeit für mich. Ich merke, wenn ich die zu wenig habe.
Da kämpfst du auch dann für.
Ich muss sie haben, sonst werde ich krank. Ich brauche das auch als Künstlerin, ich brauche das für mein Wohlbefinden.
Für dein Seelenheil auch, ne? Dass du einfach.
Im Lockdown bin ich immer eine Stunde mindestens alleine um die Alster gegangen. Also, und sonst werde ich irre.
Ja,
Also das ist auch, und das ist eben auch das, was ich verstanden habe, nach anderthalb Jahren Mutter sein, war es ganz wichtig, ein klein bisschen loszulassen und mir diese Zeit für mich wieder zu nehmen, weil sonst wäre ich auch irre geworden. Und das ist nicht schlimm, man kann sich das so einrichten. Ich habe meine Mutter, meinen Mann und ich glaube, wenn ein Kind größer wird, dann sind ja auch andere soziale Beziehungen und Bindungen wichtig.
Total,
also zuerst ist dieses Mutter-Kind-Ding, klar, logischerweise da, und dann sind die anderen Einflüsse werden immer wichtiger.
Hast du Zeit zu lesen in deinem doch sehr arbeitsintensiven, ne, als Mama und du bist Künstlerin, aber hast du auch mal Lust und Zeit, was zu lesen? Und wenn ja, was liest du gerade?
Ich habe ein Buch geschenkt bekommen kürzlich, das heißt, zieh dich aus, wir rauchen hier nackt. Das ist das,
ist das ein Ratgeber?
Wollte ich aber die ganze Zeit, nee, das ist ein Roman.
Ach, also Roman. Okay,
ich weiß gar nicht, ob von einer Hamburger Schriftstellerin.
Ja, ja.
Und die, das klingt interessant, geht um Frauen zwischen 40 und 50.
Und, okay.
Genau.
Nee, aber
ich habe mich schon bemüht, früher die ganzen Klassiker auch durchzulesen und bin großer Jane Austen-Fan. Mhm. Wenn eine Schriftstellerin hervorheben müsste, dann wäre das Jane Austen, man, von den Klassikern.
Okay, also die hat dich begleitet, hast du geliebt dann?
Ja, das ist also von Weisheit gefüllt und im Grunde auch zeitlos. Also.
Sehr schön. Aber apropos von Weisheit gefüllt, hattest du auch mal eine Phase, wo du Ratgeberbücher, also Lebensratgeberbücher auch gelesen hast?
Gibt's endlich ja nicht einen? Raucher habe ich gelesen.
Okay. Und hat ja, also du bist nicht Raucherin inzwischen.
Sehe ich so aus, ja, gut.
Ich weiß es nicht.
Nee, ich bin nicht.
Das kann, also ich kann nur sagen, dass du toll aussiehst und ich weiß nicht, wie man als Raucher anders aussieht. Aber
ich habe 3 Jahre nicht geraucht und jetzt, ich habe dann wieder angefangen auf Tour.
Okay.
Und
also
dann
das typische Künstlerin-Stressrauchen, ne? So.
Aber im richtigen Raucher, die bleiben nicht lange Gelegenheitsraucher. Ich bin dann auch schon wieder voll drauf, ne? Ja.
Aber also du hast da mal eine Phase gehabt für, oder war das auch da mit dem Nichtraucher?
Also
oder
das war natürlich,
so
als meine Tochter so kleiner war. Und dann hat er 3 Jahre. Und ich fand es auch toll, dass ich es geschafft habe.
Ja.
Das ist auch gut. Und irgendwie, dass es dann immer so in Stressphasen so viel wird, das nervt mich auch ein bisschen, aber ich bin da auch, das ist so verrückt mit den Klischees und Bildern im Kopf, ne, dass man einfach, dass dieses Haptische, der Rauch, der Mund, das Französische.
Ja, das ist toll. Ich meine, das allein schon, wenn man für Shootings manchmal, es ist so ein tolles Accessoire mit dem Rauch und dieses Sinnliche. Und
weil man
selbst,
nie weiß,
man nicht
was man
Raucher
mit den Händen
ist,
machen soll.
Ganz genau, aber das hat ja sehr viel Sex, auch, muss man einfach sagen. Ne?
Ja.
Findest du es wichtig, auch mal wirklich gegen den Konsens vorzugehen und auch mal irgendwie Grenzen zu durchbrechen? Immer da im Hintergrund, niemandem damit weh zu tun. Ist dir das wichtig, also auch mal auch Regeln zu brechen, oder tust du dich schwer damit? Ich meine jetzt nicht über eine rote Ampel fahren, sondern einfach so was vielleicht Mutter sagt, das schickt sich doch nicht, das macht man doch nicht, das ist doch nicht der richtige Weg.
Ja, da war ich noch nie so verhaftet. Mhm. Auch das in meiner Familie und da traue ich mich schon was
also
auf jeden Fall.
Würdest du sagen, du bist mutig, du bist dann auch mal jemand, der.
Aber ich
voll
bin nicht
Power
revolutionär und so das, ne? Aber
wann ist man das schon heutzutage, ne? Das möchten viele gerne sein, aber das ist dann auch eher so ein Operettenrevoluzertum. Aber also ja, ist ja.
Hausfrauenrevoluzerin,
genau.
Ja, genau.
Nein, weil so richtige Revolution ist ja, die ist ja auch schmerzvoll, leider. Also das ist ja so leicht, eine Revolution erreicht man leider nicht irgendwie durch Plüschi.
Ja.
Aber also du würdest sagen, du bist eine Frau, die kämpft, du bist auch eine Kämpferin.
Ja. Ja. Ich kämpfe, ja. Mhm. Ich kämpfe auch um Liebe, obwohl das gar nicht so gut ist.
Warum nicht?
Ja, weil man um Liebe nicht kämpfen sollte.
Die soll einfach passieren, meinst du? Ne?
Das bringt sowieso nichts.
Ja, stimmt, kann man nur so stehen lassen.
Aber das kommt eben auch durch meine Wurzeln, ne? Vater, Mutter.
Klar,
und das ist einfach etwas, was ich so langsam verstehe. Mhm. Und
Bist du eine Frau?
Aber ich finde es so gemein, dass Frauen sich immer so zurückhalten müssen.
Das finde
ich habe nämlich auch diesen Jagdtrieb.
Ja.
Nur wir müssen den halt so ein bisschen verschleiern.
Da bin ich so froh, dass ich ein schwuler Mann bin. Und jetzt muss ich weiß, dass meine Mama und mein Papa auch gerne mal so bei Folgen zuhören, aber das ist eben wirklich eine tolle Sache.
Ja.
Und wir Schwulen sind ja auch, wenn wir in einer Beziehung sind, da viel noch toleranter. Wir dürfen auch mal uns woanders amüsieren, ohne dass es eine Ehekrise gibt.
Mhm.
Und ich habe so oft schon mit heterosexuellen Paaren gesprochen, die haben gesagt, ja, wenn das bei uns so gehen würde, aber es sind halt dann auch andere Dinge, die da auch andere, klar, auch wenn Kinder im Spiel sind, da haben wir es als schwule Männer schon leichter, muss ich sagen.
Das, also, das ist sehr gut.
Chaka, kann ich nur sagen. Ja, aber wird's, also ist das so, dass, findest du es manchmal ungerecht, dass auch Frauen dann auch im Jahr 2020 immer noch irgendwie eher so, dass es nicht zugestanden ist, dass sie auch mal Spaß haben dürfen und dass sie auch mal, ja, einfach auch experimentieren dürfen. Also, dass es dann so schnell heißt, ja, Männer sind tolle Hechte, wenn sie irgendwie das Leben genießen und auch viele, ne, es mit vielen Frauen ganz ruhig, wenn sie es mit vielen Frauen ausprobieren und wenn Frauen das Leben genießen, dann sind es halt Schlampen oder, ne, also.
Es ist ungerecht und es ist immer noch so.
Ja.
Es funktioniert ein bisschen so.
Ja.
Vielleicht ist das, ich habe mal gelesen, also das weiß ich auch durch die, auch wieder durch die Mutterschaft, meine Güte, wie viel man da lernt.
Ja, aber da kannst du mal sehen, wie essentiell das offensichtlich für dein Leben auch jetzt.
Also durch das Stillen wird ja das Hormon Oxytocin ausgeschüttet und das ist das Bindungshormon.
Ja.
Das wird auch ausgeschüttet bei einer Frau, wenn sie sich verliebt. Und ich glaube, dass Frauen in der Regel, wenn sie Sex mit jemandem haben, schneller, also verrückt, weil ich bin diejenige, die ich will doch nur spielen gesungen hat. Ne? aber tendenziell eben diese Bindungshormone ausschütten.
Ja.
Und das passiert bei Männern dann nicht so ganz so schnell.
Das
und,
stimmt.
Aber da will ich auch nicht pauschalisieren.
Nee,
das sind alles so Dinge,
sagen, nein, das ist ganz schwierig.
Ne?
Ich habe da schon solche spannenden Diskussionen geführt und auch mit Frauen. So, was erzählst du jetzt hier? Und wie Frauen wollen nicht, also die müssen dann immer erstmal ein romantisches Candlelight-Dinner haben und die wollen sich binden. Nein, ich habe auch meine Bedürfnisse, ich will Spaß haben.
Ja.
Und die haben sich richtig aufgeregt, dass ich, was hast du denn für ein komisches Bild von uns Frauen? Du bist ja total spießig. Also auch könnte man auch eine eigene Podcast-Folge über das Thema machen.
Absolut. Da müssen wir einen Experten mal.
Ja, also ich finde es super spannend. Gerade so, also ich
Mach mal, du bist
Sexualität.
Ein toller Gesprächspartner, sollst mehr.
Vielen Dank, danke. Also ich kann es nur zurückgeben, du bist auch eine tolle Interviewpartnerin, also es ist ganz, ganz toll, was du alles erzählst. Du hast mir jetzt schon so viel Zeit geschenkt. Zum Schluss noch eine richtig schön schwere Frage.
Mhm.
Vielleicht mal sehen, was du darauf antwortest. Was sind für dich die Schlüssel für ein zufriedenes und glückliches Leben? Oder gibt es einen Schlüssel? Oder ist es eigentlich gar nicht, also kann man da keine Tools für finden? Passiert das einfach?
No.
Ich sag ja, es ist eine schwere Frage.
Ja. Es ist wahrscheinlich individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Aber wie ist es bei dir?
Der Schlüssel zum Glück.
Du hast ja, im Grunde hast du ja schon diverse Sachen gesagt. Wenn man
natürlich,
sich das,
weißt du, ich habe einen Persönlichkeitstest gemacht.
Mhm.
Das ist, da müsste ich eigentlich ausholen, um den näher zu.
Gerne, also du. Also,
das Lux-Profile nennen sich die, dass man auch mit einem ausgebildeten Lux-Coach dann auch auswerten kann.
Also du hast Beistand in Anführungsstrichen.
Das ist wirklich der neueste, und das war so ein wichtiger Test für mich, das war so interessant.
Ja.
Ich glaube, dass der Mensch in 16 Lebensmotive aufgeteilt und du hast, du musst 45 Minuten lang Fragen, tausende, also wirklich viele Fragen beantworten und du darfst ja auch nicht zu viel Zeit lassen, über einer Frage brüten.
Klar, man kann dann natürlich das nämlich auch dann so zurechtlegen, die Antwort, dass sie gar nicht mehr so aus einem rauskommt. Ne?
Richtig.
Man antwortet so, wie man sich selbst gerne sieht, nicht so, wie man ist.
Solche Fragen wie, mögen Sie Essensgeruch, wenn Sie satt sind? Ja, und so. Und das war so interessant. Ich habe mich so wiedergefunden. Und das Schöne ist, dieser Test ist nicht wertend. Das heißt, er soll im Grunde eigentlich dir nur helfen, glücklicher zu werden. Wie kann ich ein glücklicheres Leben leben?
Und der heißt Lux-Test.
Lux-Profile, ja. Das ist ein Persönlichkeitstest, der wurde von der Universität Luxemburg entwickelt. Und das ist ganz großartig, was ich da über mich herausgefunden habe. Die Motive sind Ehrgeiz, Neugier, Status, Bewegung, Essensgenuss, soziale Anerkennung. Und du kannst eben durch die Ausschläge immer sehen, wo du liegst, ob du neutral bist, wo ganz viele Menschen auch, oder ob du rot und blau schlägt es dann in die eine oder andere Richtung, nicht bewertend. Ne? Und du,
es ist nicht schlimm, wenn du rot bist statt blau, ne? Dass man,
ja, und, du, und diese, dieser Coach, der sieht dann eben auch an den Ausschlägen, was, wo du ganz besonders bist, individuell, und wo du vielleicht auch, wo sich, wo das nicht deiner Veranlagung entspricht, sondern wo sich das im Laufe deines Lebens entwickelt hat. Also bei der sozialen Anerkennung war bei mir ein unfassbarer Ausschlag. Status war auch unfassbar in die eine Richtung. Und sie meinte, das ist angeboren. So bist du auf die Welt gekommen. Einige ich wollte Dinge. Immer was Besonderes sein. Ja. Und es gibt aber andere Menschen, die, die sind Professoren und so, aber möchten nicht im Mittelpunkt stehen. Ja,
total,
das ist einfach, das ist, ist einfach eine Persönlichkeitsstruktur.
Eher Menschenfeinde. Also die, die sind, sind sehr intellektuell, aber auch mit, also manchmal stehen sich selbst im Weg und die möchten lieber so ein Eremiten Dasein haben und haben, also die haben Angst auch vor Menschen, auch vor Kontakten.
Ja.
Weil das hast du ja nicht.
Absolut. Und so, wenn du da einmal so nüchtern und so objektiv und so wenig wertend drauf schaust, dann ist dir die Möglichkeit, Wege zu finden, dich selbst glücklicher zu machen. Und wenn ich dann wieder auf deine Frage zurückkomme, also zum Beispiel habe ich ganz banal herausgefunden, dass ich jemand bin, ich brauche nicht 2 Stunden zu warten, um dann in das tollste und besonderste Restaurant zu gelangen, sondern wenn ich Hunger habe, das muss ich eigentlich schon ein bisschen vorher wissen, weil wenn ich wirklich Hunger habe, dann laufe ich zum, also dann habe ich keine Zeit mehr, ich muss dann was essen,
und
egal was.
Und dann gibt es da so Guilty Pleasure und dann gibt es auch mal Pommes oder irgendwas.
Richtig, was, ich herausgefunden habe, ist, dass die Abwechslung wichtig für mich ist, neben Familie und Beruf, dass das mit der Ernährung, das mit dem Status, diese ganzen Sachen, das sind meine Schlüssel.
Also eine Fusion aus verschiedenen Dingen. Richtig. Es gibt nicht den einen Schlüssel, du hast gleich ein ganzes Schlüsselbund.
Richtig. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben beim Familienmotiv eben so einen Ausschlag, die sind unfassbar glücklich, Mutter und Hausfrau zu sein. Das macht die so glücklich, das gibt nichts.
Was andere überhaupt nicht nachempfinden können.
Richtig. Und deshalb ist es einfach auch so toll, sich selbst kennenzulernen. Und dass nicht irgendjemand sagt, du sollst so und so sein oder dies und das. Mhm. Für mich ist mein Leben, das Glück in meinem Leben finde ich woanders als meine Freundin Christiane.
Absolut, ja. Und deswegen ist es auch fatal, wenn du dann irgendwie Glück dir abguckst und merkst, das ist aber gar nicht das, was mich glücklich macht, sondern es macht die anderen Menschen glücklich. Lieber Annette, ich danke dir herzlich, dass du zu mir gekommen bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute und auch eine wunderschöne restliche Vorweihnachtszeit. Merry Christmas wünsche ich dir noch nicht, das ist zu früh, finde ich, aber viel Erfolg auch für die Kitschmas EP,
danke
die ja
dir.
Jetzt jedes Jahr auch wieder, ne? Das ist ja das Tolle, dass man die immer wieder dann
Wir haben uns gedacht, da kommen jedes Jahr 3 Lieder noch dazu.
Ach, ist das?
Dann haben wir irgendwann eine richtig schöne Playlist.
Super, also dann ist es irgendwann ein eigenes Weihnachtsalbum, was du dann zusammengestellt hast. Alles Liebe dir und vielen Dank, dass du da bist.
Danke dir, Alex. Ja.
Das war die Alexander Nebe Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat, und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.
Wollt ihr euer Zuhause verschönern?
Na dann, macht doch mit beim Togo Radio Gewinnspiel. Das große Geschenke-Lauschen. Schaltet Togo Radio ein.
Erratet, was im Geschenk drin ist.
Und gewinnt mit etwas Glück einen Möbelgutschein für eure Familie im Wert von 5.000 Euro.
Mehr Infos bei Togo Radio. Einschalten und mitraten. Gewinnspielwochen vom 13.03. bis 31.03.2023, 16 Uhr. Teilnahmebedingungen auf www.togoeltern.de und www.togo.de.